Respect My Size. Mit Jules und Verena.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber sitzt.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Aber wir sind heute nicht allein, denn die liebe Hanna von Heal Your Way ist auch da. Hallo, liebe Hanna, wie geht es dir?
Hallo, mir geht es sehr gut und ich freue mich extrem, mit euch heute zu sprechen über so ein spannendes Thema. Also vielen, vielen Dank.
Ja, wir sagen danke, dass du zu uns in die Folge kommst hier in unserem Podcast, denn Hanna ist Female Health Coach. Du bist Heilpraktikerin in Ausbildung, meine ich, ne? Und Yogalehrerin. Und ich finde das eine ganz spannende Kombination. Und wir haben natürlich auch einige Fragen vorbereitet, die wir dir auch gerne stellen würden. Und ja, Hanna, möchtest du noch etwas zu dir und deiner Person sagen? Wie bist du dazu gekommen, Female Health Coach zu werden?
Ja, wie wahrscheinlich die meisten in dem Bereich habe ich dazu eine eigene Geschichte. Ich bin selbst krank geworden vor circa 8 Jahren und hatte wirklich super komplexe Symptome und ganz, ganz viele Probleme und wusste überhaupt nicht, wie geht's jetzt weiter und bin von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt, zu Heilpraktiker, zu was auch immer gerannt und habe keine Lösungen dafür bekommen. Also ich hatte extreme Schilddrüsenprobleme, Hashimoto, ich hatte Knoten an der Schilddrüse. Ich habe relativ spontan circa 15 bis 20 Kilo Gewicht zugenommen, hatte alle möglichen Unverträglichkeiten, hormonelle Störungen, alles Mögliche. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ich bin einfach irgendwie in Ohnmacht gefallen und habe kein Essen mehr vertragen und habe aus meiner Sicht irgendwie überraschend Gewicht zugenommen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Und habe da leider auch, wie viele Frauen im medizinischen Bereich, relativ viel Gegenwehr erlebt. Also so nach dem Motto, naja, das hat man halt als Frau, das ist dann so. Und jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Ich habe auch zum Beispiel einmal den Satz gehört, da saß ich in Unterwäsche beim Arzt und dann sagte der zu mir, ja, Sie sind einfach fett, Sie müssen einfach 5-mal die Woche Spinning machen. Und okay, das war halt sehr schmerzhaft. Und ja, und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit gesund war und dann auf einmal krank und keiner mir helfen kann. Und dann habe ich mich selbst auf den Weg gemacht und habe ungefähr alles, was es zum Bereich Endokrinologie, Gastroenterologie, aber auch generell ganzheitlicher Frauengesundheit gibt, gelernt, studiert, Fortbildung, Ausbildung, alles Mögliche gemacht und neben meinem damaligen Beruf dann mir alles auf die Fahne geholt, um mir selbst zu helfen. Das war erstmal mein erstes Anliegen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass es ja nicht nur mich betrifft und dass nicht nur ich vielleicht in so einer Situation bin, sondern dass viele Frauen alleine sind und ganz viele Fragen und Fragezeichen haben. Und selbst wenn man vielleicht einen tollen Therapeuten oder Heilpraktiker oder Arzt oder wie auch immer hat oder Ärztin, weiß man manchmal auch nicht so weiter. Dann gibt es da irgendwelche Fragezeichen und man kommt nicht weiter. Und dafür möchte ich gerne jetzt da sein, um eben diese Lücke zu schließen zwischen dem, was unser System derzeit anbietet. Und ich will nicht sagen, dass unser medizinisches System nicht toll ist. Das ist hervorragend. Aber ich sag mal, Frauen fallen schon ziemlich durchs Raster mit diesen komplexen Stoffwechselproblemen. Denn die sind nun mal nicht besonders gut erforscht und vor allem sind Therapiemöglichkeiten dafür nicht so gut erforscht. Und ja, an diese Lücke möchte ich gerne oder in dieser Lücke möchte ich gerne ein bisschen unterstützend da sein und Frauen eben nicht im Stich lassen und sie unterstützen, auf ihrem Weg gesünder zu werden.
Ich finde das mega spannend. Also ich finde das ganz, ganz toll. Jetzt muss ich dazu sagen, also ich sehe dich ja jetzt virtuell und ich kenne ja auch dein Profil. Du bist ja wirklich auch, ich hoffe, das ist okay, eine enorm schöne, schlanke Frau. Dass du auch diese Erfahrung beim Arzt gemacht hast, finde ich tatsächlich auch immer wieder erschreckend, weil eigentlich denke ich mal, oder Jules und ich, wir haben die Erfahrung, als mehrgewichtige, dicke Frau beim Arzt zu sitzen, ist natürlich eh immer so, ich habe einen Husten oder ich habe Schmerzen in meinem Ellenbogen und der erklärt mir erstmal, ja, okay.
Hey, gerade Selin war gerade beim Augenarzt, beim Optiker und nicht mal ein Arzt war das, ne? Hast du die Story gesehen?
Ja, das habe ich auch gehört, die Story.
Ich habe mit ihr geschrieben, ich so, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Es war nicht mal ein Arzt, ein Optiker, der sie richtig gebodyshamed hat und er meinte es natürlich wieder nur gut, aber unfassbar.
Weil der auch, muss man eine kurze Hintergrundinfo, ihre Sehwerte sind einfach schlechter geworden. Komplett, wie wissen wir, gerade auch mit Hormonen bedingt, kann sich das ja auch alles verändern. Ich habe ja meine Augen zum Beispiel lasern lassen und der sagte auch zu mir, naja, die Werte können sich verändern. Sie können auch wieder schlechter sehen, auch wenn es gelasert ist. Das liegt bei Ihnen an den Hormonschwankungen, also falls Sie mal schwanger werden sollten, falls Sie ein Kind möchten, generell Hormonumstellungen Kann es dazu kommen, dass sie auch wieder schlechter sehen? Naja, auf jeden Fall, dieser Optiker hat dann zu Celine gesagt, sie sind jetzt kein zierliches Reh, so quasi. Und hat sie dann darauf hingewiesen, ob ihr Blutdruck nicht einfach viel zu hoch ist und das dann mit ihrem schlechten oder mit den schlechteren Sehwerten zusammenhängt. Also komplette Shitshow.
Also ich würde sagen, an dieser Stelle, Selin, du bist natürlich herzlich eingeladen, da selbst drüber zu reden.
Ja,
das weißt du.
Gerne.
Wir haben auch schon drüber geredet. Also die Selin kommt wahrscheinlich hoffentlich bald selbst und dann sprechen wir da nochmal oder über was anderes. Sie hat ja ganz viel zu reden, aber das an der Stelle. Sei gegrüßt, wir drücken dich. Das war echt eine Horrorerfahrung.
Ja, ich habe ja auch nur geschrieben, what the F, ja. Ehrlich, war nur so, genau. Was zum Geier ist da ja, eigentlich
genau.
Los. Also. Nur, ich wollte das jetzt nur ganz kurz erklären, voll. Um was es da ging, weil bevor wir die Leute genau. Lassen, wir sonst einfach so im Raum stehen. Nee, aber Hannah, ich finde es wirklich krass mhm. Spannend. Jetzt persönliche Frage, willst du erzählen, was damals los war quasi mit deinem, mit dir, dass du einfach da so in die Materie reingekommen bist oder ist das eher zu privat, diese
Frage. Da spreche ich gerne drüber. Ich würde auch gerne nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass du dich wunderst, dass eine aus deiner Sicht normschöne, schlanke Frau dann doch in so einer Situation sich befindet. Ich würde mal sagen, dass generell Frauen sehr schnell in diese bewertende Situation kommen. Egal, also es kann ja auch zu dünn, zu irgendwas. Mhm. Es ist immer irgendwas zu sehr. Und gerade auch im medizinischen Bereich wird man dann doch relativ schnell auf die klassischen Parameter runtergebrochen, so nach dem Motto, ach, ich habe in der Uni gelernt, hier BMI von so und so, das bedeutet jetzt das und das oder so. Mhm. Und also ich habe wirklich sehr, sehr starke bewertende Situationen gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, das ist doch eigentlich ein empathischer Beruf und man geht doch mit Menschen um, die gerade in einer, ich sag mal, sehr intimen Situation sind. Und ja, das hat mich immer schon irgendwie überrascht. Und auch mit meinen Kundinnen, wenn ich mit denen spreche, die erzählen mir genau das Gleiche. Und ich will nicht damit sagen, dass alle Ärzte, Ärztinnen unsensibel sind. Aber die Häufigkeit, wie man sowas erlebt, das ist schon irgendwie sehr erstaunlich. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir Frauen sehr stark bewertet werden. Ich meine, ich kann das jetzt auch nur aus Frauensicht sagen. Man darf ja auch mal gerne einen Mann fragen, ob er das auch so erlebt. Aber ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen. Und ich gehe jetzt zurück auf deine eigentliche Frage, was bei mir damals los war. Also ich habe quasi so eine Art Leben auf der Überholspur geführt. Ich wollte alles Mögliche in meinen Tag integrieren. Ich habe 7 Tage die Woche Sport gemacht. Ich habe einen sehr anspruchsvollen Beruf gehabt. Ich bin zwischen 2 Großstädten gependelt, habe immer noch Freunde gesehen. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit nur Gas gegeben und so habe quasi Raubbau an meinem Körper betrieben. Und letztendlich waren da sehr viele Sachen, die, die sich dann so aufeinander gestapelt haben. Ich habe die Pille genommen ganz lange. Ich habe ja relativ krass bin ich mit meinem Körper umgegangen. Und dann hatte ich eben all die Themen, die ich genannt habe, also Hashimoto, Schilddrüsen, Knoten, Endometriose, PCOS, Hormonstörungen, also Zyklusstörungen en masse. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mein Darm war wirklich in einem super schlechten Zustand, obwohl ich mich damals vermeintlich gesund ernährt habe. Aber ich meine, man kann sehr viele Menschen fragen, was ist denn gesund für dich? Und jeder hat da eine eigene Definition von. Ja, und so hat sich das alles so ein bisschen gestapelt. Emotionaler Stress auch. Also das kommt natürlich noch obendrauf. Und wenn man irgendwie den Körper immer nur so als Hülle betrachtet, der zu funktionieren, also die Hülle hat zu funktionieren, dann ja passiert das früher oder später wahrscheinlich einigen so, dass man da so einen Knick hat, dass das jetzt so drastisch wie bei mir sein muss, glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin ein sehr sensibler Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch und dann schlägt das natürlich nochmal härter zu Buche. Es gibt Leute, die sind deutlich widerstandsfähiger und können das dann vielleicht auch besser auf körperlicher Ebene wegstecken. Und ich bin sehr dankbar dafür. Das klingt jetzt sehr komisch. Mein Leben war zwar ein absolutes Mess in der Zeit, aber ich bin dankbar für diesen Wake-up-Call und dass ich mal mich selber wieder sortiert habe und mal geschaut habe, Mensch, was ist hier eigentlich richtig? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, mir mal Fragen zu stellen zu mir selbst. Und so hat eben diese vermeintlich negative Situation mir dann was Positives gebracht. Und es ist vor allem heute mein Beruf, den ich mit voller Leidenschaft ausübe. Also insofern hat es auch was Gutes gehabt.
Und da kann ich aber die Brücke schlagen, wie wir uns kennengelernt haben. Was sagst du?
Brutal. Nee, aber ich wollte gerade sagen, so meine Damen und Herren, ich glaube, in das, was du gerade gesagt hast, sehen sich ganz viele
oh ja.
Menschen wieder. Ich glaube, auch du und ich, wir haben immer mal wieder so, so ein bisschen paar, nicht, ich würde nicht sagen Grimassen gemacht, aber ich glaube, wir haben uns beide auch wieder erkannt in vielen Situationen, wie Körper ist eine Hülle, Gas, 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 was kann man noch in seinen Tag reindrücken, Zeitmanagement, alles optimieren. Und tatsächlich, ich leide ja seit geraumer Zeit, also seitdem ich eine Jugendlich bin, ja unter extremen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also schon ganz, ganz lange und das, und alle sagen, ja, hast du als Kind nicht im Dreck gespielt? Ich war nur draußen, also daran liegt's nicht. Ich glaube, ich schieb's nach wie vor noch auf zu viel Antibiotika in meiner Kindheit, weil Kinderärzte damals gerne für jede kleine Erkältung und sonst was Antibiotika verschrieben haben. Und dann, wenn du das auch so mir jetzt nochmal erläuterst, dann vielleicht auch noch sehr viel mentaler Druck aufgrund von Diät. Mhm. Ja, Familie, schlank sein. Und habe dann tatsächlich wirklich Nahrungsunverträglichkeiten und Allergien gegen gefühlt alles entwickelt. Steinobst, Kernobst, Kreuzallergien, Pollen. Ich habe eine Riesenbandbreite an Dingen, die ich nicht vertrage.
Das ist Wahnsinn. Und vor allem, was du gerade als Kombination schilderst mit eben dem mentalen Druck, das ist so häufig, dass eben Darmprobleme, Unverträglichkeiten genau damit zu tun haben, dass man sich auch nach außen hin nicht gut abgrenzen kann, weil man nämlich all diese Erwartungen so in sich aufsaugt. Also es hat bei mir auch genau den Hintergrund. Und vielleicht, um das Ganze schön darzustellen, weil das war jetzt alles nur so negativ, bevor Jules jetzt gleich auch ihre Frage stellen kann und ihre Erzählung einbringen kann. Ich bin das alles losgeworden. Ich hätte es nicht gedacht, weil damals habe ich gedacht, das geht nicht. Ich habe keine einzige Nahrungsmittelunverträglichkeit mehr. Bei mir ist Endometriose nicht mehr nachweisbar, Hashimoto nicht mehr nachweisbar. Ich habe keine Knoten mehr an der Schilddrüse. Das soll jetzt hier nicht so eine Art Wunderheiler-Situation darstellen. Ich will nur sagen, mit sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Dedication, kriegt man das schon hin, dass man wieder in einen gesünderen Zustand kommt. Die Frage ist immer, wie viel möchte man da und wie ist der Leidensdruck? Und das muss jeder für sich ausbalancieren. Aber ich will nur sagen, diese sehr schlimme Geschichte hat auch einen schönen Ausgang.
Das ist wunderbar. Und jetzt, Jules, wolltet ihr eure Kennenlerngeschichte erzählen?
Genau, das war nicht, also für mich war das echt so ein Tag letztes Jahr, das war auf den Videodays und genau, da durfte ich ja sprechen und dann über die Ashley Forsen, viele Grüße, das ist ja deine Freundin, ne?
Ja.
Da haben wir uns kennengelernt und da hast du dich vorgestellt, ich weiß gar nicht wie, aber wir sind super schnell sehr tief in alles so abgetaucht und dann war ich nur so, wow, krass, also weil du warst die erste Person, weil ich war ja wirklich schon bei etlichen Ärzten und Ärztinnen und die machen auch alle einen tollen Job, nur wir wissen auch, da ist die Zeit manchmal begrenzt oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall, du konntest mir das erste Mal Zusammenhänge schildern, die ich vorher so noch nie gesehen und verstanden habe, obwohl ich mich eingelesen habe, obwohl ich geguckt habe. Und das war für mich so, oh wow, krass. Also man merkt einfach, du hast dich da wirklich tief mit beschäftigt und du kannst es einfach auch so vermitteln, dass es bei mir ankommt und dass ich verstehe, ne, das habe ich auch, also ich habe ein Stück weit auch einfach da einiges selbst in der Hand, man kann was machen und man kann was tun, weil, ne, was wir eben auch hatten, man sitzt oft beim Arzt, bei der Ärztin. Und dann, ja, also ich hatte es ja jetzt erst Ende letzten Jahres und dann wird halt gesagt, ja, okay, ihre Optionen sind OP, Spritze, nix machen, so. Und dann sitzt du da, okay, aber gibt's nicht noch was dazwischen? Ja, müssen sie selber gucken. Ernährungsberatung, ja, wird da nicht von der Krankenkasse übernommen, etc., etc., oder eine Stunde. Und dann ist man so aufgeschmissen, ne? Und dann geht man zu einer Ernährungsberatung, die jetzt zum Beispiel auch von der Kasse übernommen wird. Also in meinem Fall war das jetzt so, dann frage ich sie, so, kennen Sie sich mit ADHS und Lebensmittel? Also, ne, da gibt's ja einfach ganz viele Parameter. Man bringt ja einfach auch als Frau ein riesiges Bild mit, ne? Mit PCOS, Insulinresistenz, muss nicht, aber kann. Und dann sitzt du da und dann so, gucken die so an, nö. Ja. Dann weißt du auch, okay, dann bin ich hier auch nicht so richtig aufgehoben. Das ist dann auch irgendwie echt die Suche, ne, die Nadel im Heuhaufen. Also so fühle ich mich da einfach immer wieder, ne? Und genau, als ich dich dann getroffen habe, war es so, oh krass, wow. Und jetzt sind wir die letzten Blutergebnisse von mir mal durchgegangen und es war schon wieder so krass. Also du gibst einem, also mir hast du sehr viele wahnsinnig gute Eindrücke gegeben, wie Sachen zusammenhängen. Da wollen wir euch heute natürlich auch so ein bisschen teilhaben. Deswegen haben wir eure Fragen natürlich auch mitgebracht. Und genau.
Also mich hat das auch total berührt, dich dort zu treffen auf den Video Days und von deiner Geschichte zu hören, weil ich das immer wieder faszinierend finde, wie viele Menschen wirklich so ein bisschen ja alleine gelassen werden und faszinierend im negativen Sinne, Und es hat mich wirklich persönlich total berührt, dass du da, du bist ja nun wirklich sehr hinterher und du kümmerst dich und du hast recherchiert und du weißt super viel. Und dennoch stehst du so ein bisschen vor so einem Wald und genau vor diesem Wald stand ich auch. Und ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein und warum hilft mir denn keiner? Und ja, das nimmt mich bei jeder Person, bei der ich das höre, immer wieder total mit, weil ich mich einfach selbst wieder in meine Situation versetzt fühle. Und deswegen macht es mir umso mehr Freude, da eben helfen zu können und eine Brücke zu schlagen.
Ja, und ich glaube da an dieser Stelle nochmal, es ist einfach wirklich ein riesiges strukturelles Problem, was einfach wirklich in den letzten Jahren immer bewusster wird durch so Bücher wie Unsichtbare Frauen etc. Ne? Das merkt man einfach immer mehr. Ganz viele Frauen sind einfach, also Frauen sind einfach in den Systemen nicht mit recherchiert, erforscht etc. Und daran hängt das ganz oft. Das ist das große
Unter
Problem.
Unter anderem auch beim BMI.
Genau,
das sind BMI. Ja auch nur Männer. Also genau, ist ja auch nur so ein reines Männerding gewesen.
Medikamente, wo wir hingucken, ne, jede Ecke. Und deswegen braucht es einfach Menschen wie dich, meiner Meinung nach, die da die Gap so ein bisschen schließen und an die Hand nehmen, weil wir sind einfach sehr komplexe Wesen mit unseren Zyklen, mit diesen Hormongeschichten, mit allen möglichen Sachen und an allen Ecken und Enden, wenn wir mit Frauen sprechen, sind es einfach immer wieder die gleichen Probleme, ne? PCOS, Haarwuchs im Gesicht, Insulinresistenz etc. Das sind immer wieder ähnliche Geschichten und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da die nächsten Monate noch weitergeht mit uns. Ich freue mich schon.
Alles ist super spannend. Zumal ja auch, wie gesagt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil Jules und ich, wir haben beide festgestellt, dass gerade in unserer Bubble-Freundeskreis doch auch bei mehrgewichtigen Frauen das immer wieder aufkommt, dass wir eigentlich alle PCOS haben. Mhm. Wir haben alle eine Insulinresistenz. Und sind halt einfach auch alle irgendwie dick. Also wir haben alle so Mehrgewicht. Und das ist so die Frage, gibt es da einen Zusammenhang daraus? Also ich wurde sonst immer bei meiner Gynäkologin gesagt, dass es natürlich eine Häufigkeit von Mehrgewicht und PCOS und einer daraus resultierenden Insulinresistenz auch irgendwie da ist. Also, aber woher man das jetzt alles nehmen kann, haben wir natürlich gar keine Ahnung, ne?
Und vielleicht nochmal kurz erklären, was beides ist, das wäre, glaube ich, auch super. Genau, für alle, die es noch nicht gehört haben.
Danke.
Danke.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein klassisches Henne-Ei-Thema und ich finde es interessant, dass sie genau dieses Dreieck aus Mehrgewicht, Insulinresistenz und PCOS aufmacht, denn das ist so ein bisschen das, was ich auch an unserer medizinischen Situation ein bisschen schwierig finde. Es werden Dinge immer als Krankheit gelabelt und es wird nicht geschaut, was ist die darunterliegende Ursache. Also es ist jetzt das Label Insulinresistenz, jetzt hast du Insulinresistenz. Ich erkläre auch gleich, was das ist. Und das Thema ist, warum ist das denn so? Und ich erkläre mal den Mechanismus von Insulinresistenz. Also wir haben durch unsere Nahrung, nehmen wir Glucose auf unter anderem und unsere Zellen brauchen Glucose, um funktionieren zu können, um Energie produzieren zu können. Und dazu nehmen wir dann eben Insulin als Schlüssel, der Glucose in die Zellen schleust. So, grundsätzlich erstmal ein super System und das klappt auch bei den meisten Menschen toll. Aber wenn man nicht mehr sensibel auf Insulin reagiert, ist das so ein bisschen wie ein Schlüssel, der abgebrochen ist. Der kann dann die Glucose nicht mehr in die Zellen schleusen. Und der Körper möchte natürlich die ganze Glucose nicht im Blut lassen. Und was macht er dann? Er wandelt die Glucose in Fettzellen um. Und das heißt dann, dass bei Insulinresistenz relativ wahrscheinlich und gerne auch in der Bauchgegend eher Fettzellen mehr produziert werden. So, jetzt ist es aber so, das ist ja nicht einfach so entstanden. Also man sagt ja nicht einfach, ach Mensch, jetzt bin ich mal insulinresistent, habe ich mir jetzt mal so ausgesucht, sondern es kommen halt verschiedene andere Faktoren dazu. Also natürlich auch Umweltfaktoren, wie viel Toxinen bin ich ausgesetzt, wie viel Pathogenen oder pathogener Belastung in meinem Leben generell, wie steht es um meine Darmgesundheit, also wie durchlässig ist zum Beispiel auch meine Darmschleimhaut. Da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, die damit zusammenhängen.
Was ist pathogen? Sorry, dass ich reinrede.
Ein Pathogen ist quasi ein schädlicher Stoff, den der Körper gerne ausscheiden möchte und den er loswerden möchte. Und das kann der Körper auch mit unserem körpereigenen Entgiftungssystem, machen wir das auch grundsätzlich. Die können aber kompromittiert sein. Das heißt, es kann gut sein, dass, also Entgiftungssysteme sind Darm, Leber, Nieren, Galle und so weiter, Lymphe. Ne? Das kann man dann die ganze Pyramide so hochziehen. Und da kann es auf jeder Ebene stagnieren. Zum Beispiel beim Thema PCOS ist auch ganz oft das Thema Lymphe spielt da eine Rolle. Und jetzt, um nochmal auf den Zusammenhang zurückzukommen, PCOS und Insulinresistenz. Naja gut, Insulinresistenz ist ein Marker von PCOS. Also das ist quasi ein Kriterium. Also zu sagen, ja, PCOS und Insulinresistenz gehen voneinander losgelöst, wäre relativ schwierig, weil das meistens sehr eng miteinander verwoben ist. Ich will nur einfach nochmal deutlich machen, auch das Thema Diabetes. Also Diabetes wird bei uns in unserem Medizinsystem als Krankheit angesehen. Und dann ist das so. Dann hat man Diabetes, dann kriegt man vielleicht Metformin und fertig. Aber, und Diabetes Typ 2 kann man auflösen. Ich will nicht sagen, dass das jeder kann mit, ich sag mal, minimal effort, aber man kann das auflösen. Das ist nichts Unumkehrbares.
Das habe ich auch schon öfter gehört bei der Ärztin. Ja.
Genau, also das muss man nicht irgendwie so hinnehmen und sagen, ich habe das jetzt für immer und ich bin jetzt für immer Diabetes Typ 2 Patient oder Patientin.
Anders als Typ 1. Typ 1 kann man nicht mehr auflösen.
Genau. Typ 1 ist genetisch bedingt, genau richtig. Mhm. Auch da müssen wir natürlich aufpassen. Es gibt natürlich auch Umstände, die so Dinge wie PCOS, Insulinresistenz und Mehrgewicht auf genetischer Ebene verursachen. Da kann man relativ wenig dann machen. Man kann, ich sag mal, ein bisschen dran arbeiten. Das sind aber die wenigsten Fälle. Also die Epigenetik, also die Frage, wie unsere Gene ausgelesen werden, das ist viel, viel wichtiger und das können wir stark beeinflussen. Und ja, an der Stelle, wie gesagt, ich kann es nur oft genug betonen, sich nicht damit zufrieden zu geben, jetzt ein Label zu bekommen. Es hilft, es ist auf jeden Fall eine Einordnung und es ist immer sehr, ich finde es sehr beruhigend zu wissen, ach, das ist es, okay. Aber es liegt immer was darunter, denn der Körper, das, was der Körper macht, ist, er will uns selbst immer beschützen. Und zum Beispiel das Thema Zysten spielt ja auch bei PCOS eine Rolle und auch bei Endometriose. Und Zysten sind Abkapselungen von Gewebe. Und da steckt auch dahinter, dass der Körper zum Beispiel eine hohe Toxinlast abschotten möchte, damit das eben nicht im System zirkuliert. Und das ist nicht nur böse gemeint sozusagen vom Körper im Sinne von, ich ärgere dich jetzt mal und ich mach mal Zysten. Man kann auch übrigens Zysten haben, wenn man keine Endometriose und kein PCOS hat. Das kann man ja generell auch haben in der Brust, egal wo im Körper. Und das ist immer ein Thema von, auch ein Thema von Abkapselung pathogener Stoffe. Also pathogen im Sinne von schädlicher Stoffe für den Körper.
Genau, weil Toxine ist ja, kommt wahrscheinlich von Gift, also Giftstoffe, die wir einfach aufnehmen und das kann ja auch vieles sein. Also ich meine, ich oute mich, ich rauche halt. Das ist natürlich jetzt nicht gut, wissen wir jetzt alle. Ich denke auch, Alkohol ist jetzt nicht wirklich unbedingt gesund für unseren Körper, genauso wie auch alle Zusatzstoffe und Haltbarkeitsmittel und Weichmacher und was man halt sonst alles wahrscheinlich sich aufnimmt, oder?
Genau, also es geht auch noch viel weiter. Also da könnte man die Liste ellenlang spinnen. Man kann sich auch die Frage stellen, nehme ich eigentlich Fluorid in meiner Zahnpasta? Fluorid ist ein Antagonist von Jod und Jod braucht unsere Schilddrüse, um entsprechend Hormone zu bilden. Das heißt, wenn man immer wieder Fluorid oder auch so diese, es gibt ja diese Gelees und so, die man da auf die Zähne machen kann. Es ist überhaupt nicht mehr State of the Art, in der Zahnmedizin zu sagen, dass man Fluorid irgendwie sich in Massen zuführen muss, weil eben genau bekannt ist, dass das den Gesamtorganismus stört. Also das sind auch viel feinfühligere Sachen oder sowas wie wenn du in den Supermarkt gehst, nimmst du den Kassenzettel mit, fasst du den an? Wenn ja, hast du immer Weichmacher an der Hand. Außer es sind diese blauen, also die nicht thermobeschichteten Kassenzettel. Also das sind so ganz viele Kleinigkeiten und die Summe macht es. Was für Kosmetik benutze ich? Was ist da eigentlich alles drin? und da kann man natürlich von Anfang bis Ende irgendwie so einen richtigen Schock bekommen und sagen, oh Gott, das ist ja alles schlimm. Ich bin immer der Meinung, man kann auch langsam versuchen, diese Last so zu reduzieren und ich sag mal, seine Lieblingsmascara zu Ende benutzen und dann mal schauen, vielleicht gibt es ja eine verträglichere oder so. Und das so ein bisschen sanfter zu machen. Es gibt Leute, die sind da so hauruckmäßig und die können das und die wollen das. Ich zähle dazu. Mein Leben dreht sich sehr stark um Gesundheit. Mir macht das aber auch Freude. Aber wenn das bedeutet, dass du krass Lebensqualität einbüßt, hast du ja Stress an ganz anderer Stelle und dann bringt dir das auch nichts. Das heißt, man darf immer individuell schauen, wo kann ich denn jetzt zum Beispiel so eine pathogene Last reduzieren und wo geht das gar nicht?
Ich glaube, so ein großes Ding ist auch Waschmittel, ne? Waschmittel, Weichspüler. Da habe ich auch mal ganz viel darüber gelesen, dass das eigentlich auch, dass man da auch wirklich auf ganz viele Sachen verzichten könnte.
Ja.
Auch mit Kleidung, die halt zum Beispiel jetzt gerade Fast Fashion, die natürlich jetzt in asiatischen Räumen produziert wird, die riecht ja oft auch nochmal etwas streng, wenn wir kommen. Und das riecht ja auch streng aufgrund der das gegen Pestizide, die vielleicht in der Webware sein könnten. Deshalb sollte man auch immer die Sachen 1 bis 2 Mal mindestens waschen, oder? Hanna, wie siehst du das so, wenn was kommt, das vielleicht das ein bisschen mal stärker riecht? Also vielleicht gar nicht kaufen so. Oder, aber wenn, dann gut waschen einfach, ne?
Genau, gut waschen ist auf jeden Fall ein Punkt. Man kann auch ehrlicherweise, zum Beispiel, wenn man Secondhand kauft, ist es natürlich dann noch besser, weil dann ist es ja auf jeden Fall schon ein paar Mal gewaschen. Und ja, man kann sich ja vielleicht das ein oder andere Piece mal leisten, das vielleicht unbehandelt ist und so. Und da macht es auch wieder die Mischung, ne? Und wenn man es macht, genauso wie mit, nicht alle wollen sich nur Bio-Lebensmittel kaufen, und dann kann man sagen, gut, dann nehme ich halt mein Gemüse, was eben nicht Bio ist, und wasche das mit Natron.
Oder ist mit das Essig. Ist das wirklich sinnvoll, Natron? Also, dass man sein Gemüse damit wäscht? Also, wir machen jetzt einen kleinen Exkurs, weil ich habe das auch gelesen, dann hieß es aber, Max, 15 Minuten muss es drin sein, die einen sind komplett pro, die anderen sind komplett kontra.
Also wie bei allem mit Ernährung, da würdest du allem was finden, wo manche total das feiern und manche total ausflippen. Also ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie ins Internet geht und irgendwas mit Ernährung sich anschaut, dann kriegt man eigentlich, kann man eigentlich nur wieder zumachen und sagen, okay, ich habe keine Ahnung.
Schluss mit Internet für heute.
Genau.
Ciao. Also das mit dem Natron, ich bin der Meinung, dass das immerhin noch ein besserer Schritt ist, als das gar nicht zu machen. Man kann auch Essig nehmen, das funktioniert auch. Natürlich wirst du nicht perfekt alle Pestizide abwaschen können. Du weißt ja auch gar nicht, welche da drauf sind. Also man müsste ja auch überlegen, welche sind das, um genau den entsprechenden Antagonisten zu finden, um das wieder abzuwaschen. Ich würde immer sagen, es geht ja auch ein bisschen nach Gefühl. Also ich zum Beispiel, ich persönlich, ich kaufe alles in Bio-Qualität. Das ist mein einziger Luxus, den ich mir gönne. Das mache ich. Aber ich weiß auch, im Urlaub geht das nicht. Und dann mache ich das mit Natron oder Essig. Und man muss halt irgendwann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber wie gesagt, wir leben in einer insgesamt hochtoxischen Welt. Wir können das alles gar nicht irgendwie von uns weisen. Und die Idee ist auch, unseren Körper so vorzubereiten, dass er damit umgehen kann. Also wir werden das niemals alles perfekt machen können. Und da bin ich der Meinung, immer noch besser, das mit Natron sauber zu machen, als zu sagen, ja gut, kann ich ja eh nichts machen. Ich höre auch ganz oft das Argument, mir sagen ganz viele, das ist so Quatsch, dass du Bio kaufst, weil das ist ja auch nur alles Gefusche. Und ich denke mir, okay, aber ich mache ja wenigstens einen Schritt in die richtige Richtung, weil bei den Nicht-Bio-Sachen weiß ich auf jeden Fall, dass sie gespritzt sind. Und das ist immer so eine Abwägungsfrage für jemanden persönlich.
Ja, ich war letztens schockiert, weil ich wollte einen frischen Knoblauch kaufen, und dann sehe ich, der frische Knoblauch kommt aus China. Und ich war so, warum? Also, da ich mir so, frischer Knoblauch aus China, glaube ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Es ist ja nicht so, als hätten wir auch nicht auch ganz tolle Nachbarländer, oder man holt sich halt einen Knoblauch, den kannst du auch wunderbar trocknen, der hier in Deutschland angebaut wurde. Ich habe nämlich gerade Knoblauch auch eingesetzt draußen bei uns im Garten. Deshalb.
Oh, wie toll.
Ja, musste ich mich damit natürlich noch ein bisschen auseinandersetzen, wie ich den dann noch haltbar mache. Aber da war ich echt ein bisschen schon zu frischer Knoblauch aus China. Aber da sieht man, glaube ich, nochmal, wenn du wirklich dich damit beschäftigst, gerade auch mit dem Punkt Ernährung und Bio, und du wirklich auch mal schaust, woher kommen die Sachen eigentlich. Ich meine, klar, ich muss jetzt im Winter auch keine Himbeeren und auch keine Erdbeeren essen. Also lassen wir mal die Kirche auch im Dorf. Ist keine Saison, muss man nicht machen, ne? Und ich glaube, da kannst du halt schon so ein bisschen auch regulieren, so was nehme ich zu mir, was nehme ich nicht zu mir. Und ich, wie gesagt, bei mir ist es halt, wenn wir nochmal ganz kurz diesen Exkurs machen, weil wir schon bei Ernährung sind, ich habe zum Beispiel sehr viele Unverträglichkeiten, und ich kann zum Beispiel alte Apfelsorten sehr gut essen, die schäle ich zwar auch, aber da bekomme ich nichts. Also alte Apfelsorten, wenn die auch noch bio sind und ich die hier irgendwo am Land kaufe, dann ist alles in Ordnung. So ein Pink Lady Apfel oder sowas oder ein Granny Smith. Ich beiße rein und ich bekomme sofort Kratzen, Jucken im Hals. Ich bekomme keine Luft. Ich bekomme Bläschen an der Lippe und alles explodiert bei mir. Und da merke ich oft auch von Bio-Qualität unter anderem. Du sagst, klar, das ist jetzt vielleicht nicht gespritzt, aber trotzdem haben die halt vielleicht irgendwelche Stoffe oder es wird irgendwas anderes genommen, was für vielleicht dann biologischer ist oder sowas. Ich merke sofort, es gibt Sachen, zum Beispiel, ich baue Himbeeren bei uns im Garten an und Erdbeeren, das gar nichts. Ich kaufe Bio-Erdbeeren oder auch normale Erdbeeren im Supermarkt. Ich esse die, bekomme sofort Allergie. Ich weiß nicht, ob das auch tagesformabhängig dann ist, wie vielleicht auch gerade Thema Darmgesundheit. Da haben Juice und ich letztens auch schon drüber gesprochen, dass das auch wichtig ist, das zu machen, nachdem es mich in Kapstadt so zerlegt hat. mit Magen-Darm. Mhm. Und seitdem, Jules, kleiner Fun-Fact, seitdem ich jetzt jeden Tag mein Pulver da in der Früh nehme, meine Bakterienstämme, geht es mir um ein Vielfaches besser.
Ah, schön.
Tatsache. Aber da wollte ich Hanna später sowieso, oder wir wollten Hanna da später sowieso nochmal fragen wegen Supplements und sowas.
Genau, wir waren jetzt noch bei Insulin, PCOS auch
Insulinresistenz, Mehrgewicht, genau.
Nee, PCOS haben wir noch nicht erklärt, das kann ich gerne machen, richtig.
Das wäre großartig.
Zu PCOS noch nichts gesagt. Also weltweit haben 15% der Frauen PCOS, das ist tatsächlich sehr viel.
Dunkelziffer aber, ne?
Ja,
ich wollte gerade sagen, nur?
Ja,
ja, also Dunkelziffer.
Weil gefühlt haben es so viele in meinem Umfeld, also
ja. Es ist auch immer ein bisschen die Frage, wenn man natürlich sehr sensibel dafür ist, dann trifft man auch mehr Leute. Es ist so, wie wenn man, weiß ich nicht, sich gerade einen Hund kaufen möchte, einer bestimmten Hunderasse, und dann siehst du immer diese Hunderasse. Also ich erlebe das auch. Ich treffe auch ständig Frauen, die mir erzählen, ich habe Endometriose, ich habe PCOS und so. Aber irgendwie hat es ja auch ein bisschen mit meinem Thema zu tun. Also ich glaube, in vielen Kontexten wird es dann auch nicht erzählt, einfach weil macht keinen Sinn. Also 15% im Sinne von nachgewiesenermaßen. Und ja, Dunkelziffer ist immer bei jeder Erkrankung natürlich sehr viel höher. Vor allem bei so komplexen Dingen, weil die ja nicht leicht herauszufinden sind. Und was im Zentrum steht, ist, dass man, also eigentlich ist das Wort nicht so richtig. Das heißt ja polyzystisches Ovariasyndrom. Das bedeutet, man hatte viele Zysten an den Ovarien, also an den Eierstöcken. Das ist nicht so ganz korrekt, weil es sind ja nicht Zysten in dem Sinne, sondern es sind Follikel, die dann nachher zu einer Eizelle heranreifen sollen, es aber nicht tun. Man hat quasi zu viele Follikel und da wird nicht, also wenn es gut läuft, also wenn der Zyklus richtig läuft, dann ist sozusagen ein Follikel der führende Follikel und der reift dann eben heran und daraus springt dann das Ei und aus der Hülle wird dann das Corpus, oder das ist dann das Corpus luteum, und da wird dann Progesteron draus produziert. Und bei PCOS ist es eben so, dass diese Stimulierung nicht richtig funktioniert und es einfach relativ viele Eibläschen gibt und die ja letztendlich dann auch bei vielen Frauen zur Unfruchtbarkeit führen. Dazu kommt noch, dass bei vielen PCOS-Erkrankungen hohe Androgenwerte, also zum Beispiel insbesondere Testosteron, eine Rolle spielen. Und das macht dann sowas wie zum Beispiel krassen Haarausfall auf dem Kopf, aber dafür krasses Haarwachstum an anderen Stellen, wo man es vielleicht nicht so gerne hätte, wie zum Beispiel Haare am Kinn oder so. Ne? Also das
Brust.
Brust, genau.
Ich habe hier Brusthaare bekommen. Ach, ich habe hier oben, also hier wirklich so am Schlüsselbein, auf der einen Seite tatsächlich auch vermehrt, als der anderen bekomme ich richtig schwarze Brusthaare, bin immer am Zupfen.
Krass.
Ja, auch hier natürlich ein Hals, genau, so ein kleiner so Bärtchen. Aber tatsächlich, als ich, das war bei mir so, als ich die Pille aufgehört habe. Also, und ich habe auch zu viel Testosteron. Ich bin halt Klassiker PCOS-Patientin, ne? Und habe dann wirklich so, sind die Haare überall gesprächs, geht zu meiner Freundin Ärztin. Ich so, oh, Frau Doktor. Ich bekomme sie so, ja. Wir können jetzt Metformin ausprobieren, off-label, und gucken, ob sich das natürlich bessert, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir auch nicht so, möchte ich irgendwann, wollen wir Eltern werden oder wollen wir keine Eltern werden? Und sie meinten, naja, klar, ist natürlich immer ein Risiko auch da, gerade wenn du PCOS hast, Schwangerschaft, ich glaube, Endometriose ist ja genau das Gleiche. Da könnte man ja off-label mit Metformin auch nachhelfen, um auch den Zyklus und generell das ganze System wieder ein bisschen zu regulieren, aber da verweise ich dann auch gleich nochmal an dich, da hast du bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Ja, aber ich finde es halt einfach super krass spannend, wie, also ich kenne mittlerweile echt viele Leute, die das haben, so PCOS, und man hört es auch immer mehr, aber ich glaube, das ist genauso ein Ding auch wie ein Lipödem. Das wurde früher wirklich nicht so, da hieß es einfach, naja, du bist halt einfach dick, und mit PCOS war es genau das Gleiche, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es hatten sich damals nicht so viele, also vor zehn Jahren haben sich einfach viele Ärzte und Ärztinnen nicht sich wirklich damit auseinandergesetzt, und es häufen sich aber diese Erkrankungen. Und jetzt, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass sie sich immer mehr damit auseinandersetzen, dass es einfach häufiger vorkommt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, total. Also ich glaube, dass auch viel das Wissen dazu beiträgt. Und wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Gendermedizin. Also das ist ja zum Glück auch krass im Vormarsch. Also es ist ja, wird ja immer besser und man erfährt ja immer mehr. Und es gibt mehr Awareness für bestimmte spezifisch weibliche Erkrankungen. Gerade auch, was du genannt hast, Lipödem, das finde ich auch so traurig. Ganz oft ist die Diagnose Lipödem und dann hört es auf. Also dann geht es nicht weiter. So, dann kriegt man natürlich noch konservative Methoden oder eine OP. Aber dass das Lütte
die man selber denkt, zahlen darf, ne?
Ja.
Wo sich viele Frauen verschulden und noch nicht mal irgendwas dann für die Rente machen können, weil sie erstmal mit diesem Kredit dann in ihren jungen Jahren beschäftigt sind. Da platzt mir wirklich jedes Mal der Hals. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum tun wir uns nicht alle zusammen und streiken da so hart für, bis das übernommen wird? Es kann nicht sein. Sorry, das nur als Reinrede.
Weil da der BMI, das Ding ist, der BMI spielt ja dann auch noch eine Rolle. Es wird ja ab Stadium 3 übernommen, aber dein BMI darf ja nicht über 30 sein.
Hör mir auf, bitte. Hör mir auf.
Ja. Wie gesagt, hab selber eine ganz schlimme Erfahrung damals bei einer Phlebologin gehabt. Und dann hatte ich einen neuen Phlebologen und der war super. Der hat jetzt nur leider aufgehört. Aber die war auch so, nee, sie haben zu viel Bauchfett. Ah, sie können kein Lipödem haben.
Und es ist ja auch umstrittig, dass jetzt Lipödem auch am Bauch sein kann, ne? Gibt's ja auch so die Ideen.
Ja, also ich habe meine Ärzte, die mich ja behandeln, die sagten auch, nee, das kann genauso auch da passieren. Und dann kommt natürlich PCOS auch mit ins Spiel, ne? Weshalb Insulinresistenz, Bauchfett, Vermehrung etc.
Genau.
Naja, und man darf sich ja auch mal fragen, und das ist der Punkt, den ich meine, da hört es dann auf, es wird sich ja nicht gefragt, warum hat man Lipödem?
Genau.
Es ist ja eine systemische Erkrankung. Es ist ja nicht, oh, das hat man nur an den Beinen oder nur an den Armen oder so, sondern es liegt daran, dass im ursprünglichen Stadium zum Beispiel die Lymphe nicht richtig fließen konnte. Warum konnte sie nicht richtig fließen? Wegen einer Östrogendominanz, die insgesamt dazu führt, dass die Lymphe sich auch verdickt, aber vielleicht auch aufgrund von Lebensstilentscheidungen und so weiter. Also da kann man so viel auch noch mehr machen als nur, ich will jetzt nicht sagen, dass man im Stadium 3 mit ein bisschen Lymphhilfe sozusagen alles wieder rückgängig machen kann. Aber wenn man merkt, das ist aber seltsam, irgendwie sind meine Beine, haben die sich verändert oder auch die Struktur sozusagen, da kann man halt aktiv werden. Und ich glaube, auch dieser präventive Gedanke, der muss viel, viel mehr integriert werden, auch für junge Mädchen. Dass es nicht heißt, hey, ach, du bist jetzt 14, zack, die Pille und jetzt mach, was du willst. Hau dir Energy Drinks rein und leb dein
Leben. Gönn dir YOLO. YOLO, Energy Drinks. Ich hab die Pille, jetzt kann ich machen, was ich will.
Ja.
Nein, Freunde, am besten noch immer ein Tütchen rüberziehen, wenn ihr die Person nicht kennt.
Ja,
da müssen wir mal ganz ehrlich sein an dieser Stelle, weil es gibt ja auch andere es gibt ja auch Geschlechtskrankheiten, ne?
Ja.
Genau, Pille ist, also könnt ihr YOLO sein, aber nehmt noch ein Tütchen her, bitte. Oder ein Mützchen oder wie auch immer. Entschuldigung, das musste jetzt doch hinterher schießen.
Für unsere junge Zielgruppe, hört genau zu.
Ja, you never know. Ey, ist ja nicht nur für die junge Zielgruppe, ist ja auch für die Älteren. Also.
Ja, für alle wichtig.
Just saying. Auch für die Männer übrigens, die zuhören.
Alle.
Ja.
Ja.
Ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
Ja, Latexallergie. So ein Scheiß. Es
gibt ja auch welche ohne Latex, also insofern.
Eben. Okay, das kleine Exkurs. Aber dafür ist ein Podcast auch immer da, dass man mal wieder ein bisschen abschweift und dann nochmal vielleicht ein bisschen andere Themen anschneidet. Oh, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei PCOS.
Genau.
Was das ist.
Genau.
Genau,
wie
dann
man das erkennt,
Lipödem.
Kriterien, weil ich zum Beispiel, ich bin ja damit vor 10 Jahren, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, bin ich direkt zu lustige Side-Fact noch, ich habe einen Arzt, das war mein erstes Date hier in Hamburg, kennengelernt, der sich auf PCOS spezialisiert hat, und dann hat er mich direkt zu seinem Kollegen geschickt und die meinten schon so, ja, aber dir fehlt noch ein Anzeichen. Ich hatte damals noch nicht diese Follikel, ne? Hast du gesagt? Sind das, ne?
Ja, die Bläschen. Es ist auch ehrlicherweise ziemlich blöd. Das sind die sogenannten Rotterdam-Kriterien. Es gibt drei Stück. Mhm. Es sind erstens Zyklusstörungen, also keine sehr seltene
Periode. Die hatte ich nicht, genau.
Und keine Eisprünge, das ist auch wichtig. Mhm. Dann erhöhte Androgenwerte, insbesondere Testosteron und oder Hirsutismus, also Haarwachstum an ungewünschten Stellen, Alopezie, Haarverlust oder Akne. Und der dritte Punkt sind diese polyzystischen Eierstöcke. Im Ultraschall, und da soll ungefähr, das Kriterium heißt so, dass ein Eierstock mit mindestens mehr als 12 Follikeln da sein muss. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man hat ganz viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Zum Beispiel, hast du ganz lange die Pille genommen, ist das jetzt relativ Banane, auf die polyzystischen Eierstöcke zu gucken, weil natürlich sind die polyzystisch, denn jetzt auf einmal kommt hier irgendwie die Stimulierung nicht in Schwung, denn du hast ja jahrelang keinen Eisprung gehabt, denn, das wissen viele nicht, also wirklich viele, das erstaunt mich immer wieder, was die Pille macht, ist den Eisprung unterdrücken. Und das, was du blutest, ist auch nicht deine Periode. Das ist eine Abbruchblutung aus der Situation der Pille heraus. Also ja, das ist immer sehr spannend. Und jedenfalls, diese Rotterdam-Kriterien sind mittlerweile auch nicht mehr so fest, sondern man schaut auch noch auf die ganzen Symptome. Also das finde ich sowieso auch gerade mit Schilddrüse oder eben auch mit PCOS, dass man nicht immer nur sagt, das sind die medizinischen Kriterien, sondern man darf auch mal links und rechts schauen, was ist denn da los? Mhm. Was ist zum Beispiel mit Körpergeruch, hat der sich verändert? Hat man dunkle Flecken auf der Haut? Hat man zum Beispiel eine Hautveränderung, also hat die sich zum Beispiel, ist die irgendwie fettiger geworden? Mhm. Oder wie sind eigentlich die Menstruationszyklen? Und der Hammer ist ja, die wenigsten Frauen tracken ihren Zyklus. Ich finde das total abgefahren. Also das ist ja nicht besonders schwer. Und wenn man dann können viele vielleicht noch sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie 3 Tage nach der Periode oder so. Mhm. Aber die meisten Frauen wissen nicht, ob sie Eisprünge haben. Das finde ich krass. Also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, weil es halt so easy ist, das in den Alltag zu integrieren. Und das ist halt in Amerika mittlerweile das 5. Vitalzeichen, der Zyklus. Mhm. Und ich finde, wenn wir schon darüber sprechen, Arzt und Ärztin und wir müssen hier alle Daten irgendwie komprimiert mitgeben, weil die halt nun mal auch leider wenig Zeit haben, dann finde ich, gehört es auch zu unserer eigenen Verantwortung dazu, die Daten auch entsprechend zu sammeln und zu sagen, hey, komm, ich weiß genau, wo ich jetzt hier bin im Zyklus und ich weiß auch, ob ich Eisprünge habe oder nicht. Das ist nämlich sehr einfach herauszufinden.
Wie denn?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt bin ich 37. Ich habe nie meinen Zyklus getrackt, bis ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Was ist jetzt ungefähr 5 Jahre her. Vor 5 Jahren habe ich dann angefangen, meinen Zyklus zu tracken. Davor nie. Weil ich habe die Pille genommen, habe mich nie damit beschäftigt. Mhm. Ich glaube, wir werden natürlich jetzt ein bisschen reifer und erwachsener. Und wir sehen natürlich auch, dass viele jetzt auf die Pille verzichten. Dann schauen wir auf TikTok. Es wird sehr viel über den Zyklus gesprochen. Davor wurde nie über den Zyklus gesprochen, weil es immer ein Tabuthema war. Bitte?
Nicht mal im Biounterricht.
Nein, nie. Also ich meine, genauso mit, habe ich einen Eisprung, habe ich nicht einen Eisprung. Ich habe meine Periode abgesetzt und das werde ich niemals meine Pille abgesetzt. Leider kann ich meine Periode nicht absetzen. Wäre oft mal ganz schön. Ich habe meine Pille abgesetzt und hatte das erste Mal seit ewig langer Zeit und ich meine, dann hatte ich einen Eisprung und ich war so, und Zervixschleim, also sorry jetzt für alle Männer, die zuhören, aber ich war voll erstaunt, weil ich habe die Pille genommen mit 12. Habe ich die Pille bekommen, weil ich bin sehr groß, bin 1,84 Meter, Akne, Klassiker.
Jeder hat die Pille gekriegt, ganz ehrlich, du bist da hingegangen, komm, nimm mit. Willst du schöne Haut? Willst du
aber meine Mama, die war ja genauso, die meinte so, ja gut, es wird ja schon auch alles einen Sinn haben. Hm. Ich meine, du vertraust ja dann auch jemanden, der dir gegenüber sitzt. Leider. Also nicht nur, auch meine Mama vertraut ja dann der Ärztin in dem Fall. Und dann muss ich vorstellen, wie lange ich jetzt die Pille genommen habe. Ich habe meine Pille abgesetzt mit 32. Und habe dann das erste Mal quasi gemerkt, was ist eigentlich ein Eisprung. Also hatte dann das erste Mal das Gefühl und seitdem track ich das. Und das ist natürlich komplett mindblowing. Aber wir wachsen jetzt gerade wirklich in so eine Generation ran, dass wir einfach uns früher mit diesem Thema beschäftigen, gerade Frauengesundheit. Auch mit dem Thema Zyklus, dass es salonfähig gemacht wird, darüber zu sprechen, dass auch mehr Männer vielleicht vom weiblichen Zyklus auch mal einen Plan haben mit der Periode. Und ich finde das einfach, und da bin ich echt dankbar für Social Media, weil ich finde das so schön, auf TikTok auch zu sehen, wie einfach, und da muss ich sagen, echt sagen, wie wirklich viele Männer auch echt gebrieft werden und dann für ihre Frauen, Freundinnen oder wie auch immer, wirklich so aufmerksam sind und sagen so, hey, meine Freundin hat oder meine Frau hat ihre Periode, ich mache das und das und das. Und ich finde das schön. Ich finde das, das macht mich glücklich, sowas tatsächlich auch in den sozialen Medien zu sehen, dass darüber gesprochen wird. Und vielleicht kann man das eben noch mehr salonfähig machen.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Vor allem erleichtert es ja auch die Kommunikation. Also viele Männer meckern ja immer, dass sie sagen, ja, was muss ich denn jetzt noch alles machen? Man muss gar nichts machen, aber es reicht ja manchmal einfach, das Verständnis dafür zu haben. Warum ist das gerade so bei ihr? Weil, sie hat gerade ihren Eisprung, deswegen ist sie total energetisch und hat irgendwie Bock auf das Leben sozusagen und möchte sich dann aber gerne zurückziehen, wenn sie ihre Periode hat. Und das einfach nur dieses Verständnis dafür irgendwie hervorzurufen, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, auch in der Kommunikation mit Partner, Partnerin.
Ohne zu sagen, oh, jetzt bist du wieder so zickig. Das, was man immer klar quasi mitbekommen hat, dass dann mehr Männer sagen, wenn sie ihre Periode hat, das ganz furchtbar, dann ist sie immer so zickig. Nein, Digga, lass mich einfach mal heulen und bring mir vielleicht ein Eis, wenn ich Bock auf ein Eis habe. Kümmere dich einfach um mich. Und ich glaube, da tut sich eben was. Und weil man eben darüber spricht.
Was ich gerne noch aufgreifen würde, du hast gerade gesagt, Pille und dass man die ja ein bisschen so wie Smarties oder wie vom Drogendealer irgendwie direkt beim Arzt so mitgegeben bekommt. Das finde ich auch sehr unverantwortlich. Ich würde aber nochmal gerne betonen wollen, dass es natürlich auch Gründe gibt, sich für die Pille zu entscheiden und dass die natürlich auch Vorteile hat. Vor allem, wenn man eben auf eine relativ sichere Art und Weise eine Schwangerschaft verhindern möchte. Und es wird, also das ist ja auch ein Trend geworden, dass man die Pille so verteufelt. Ich finde die auch gar nicht gut und ich käme im Leben nicht mehr drauf, die nochmal zu nehmen. Ich habe sie auch genommen, 9 Jahre lang, immerhin nur. Mhm. Aber auch das hat bei mir sehr viel angerichtet. Mir wäre es viel wichtiger, dass man wirklich so eine Art Informed Choice treffen kann. Ne? Mhm. Also, dass man sagt, okay, ich weiß, was die Risiken sind, aber das Risiko, schwanger zu werden, ist für mich einfach höher. Und jetzt, also ganz oft wird die Pille, ja, Jules, du hast es gerade gesagt, wegen hier willst du schöne Haare, willst du schöne Haut, dann nimm mal irgendwie. Das ist natürlich totaler Müll, ne? Also ja. Dafür macht es keinen Sinn. Aber wenn man sagt, okay, ich brauche eben diese sichere Verhütungsmethode, es ist einfach wichtig für mich. Da gibt es sicherlich auch noch ein bisschen bessere Alternativen als die Pille. Aber ich will nur sagen, es ist immer so ein Schwarz- und Weiß-Denken und auch gerade auf TikTok so, nein, und die Pille. Und ich glaube, es braucht immer mal wieder so Bewegungen, wie auch Frauenbewegungen in der Vergangenheit immer gezeigt haben. Man muss immer sehr hart draufhauen, damit es irgendwie ein bisschen hängen bleibt. Mhm. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal betonen, für all diejenigen, die sich wirklich aktiv für die Pille entschieden haben, dass das jetzt hier auch kein Bashing sein soll, sondern... Na klar.
Gar nicht.
Und dann darf man natürlich auch unterstützende Dinge tun, um zu sagen, ah, die Pille macht zum Beispiel mein Mikrobiom durcheinander im Darm. Dann kann ich ja ein bisschen was dazu tun, damit es nicht ganz so schlimm ist.
Wie gesagt, ich habe auch jahrelang die Pille genommen, eben auch gerade Thema Schwangerschaft. Nur ich glaube, ich habe sie einfach zu lange genommen. Einfach zu früh angefangen. Und ich glaube, wenn man das gezielt einfach angeht. Und wie gesagt, ich glaube, bei mir, genauso wie bei vielen anderen auch, kam halt, gerade im jungen Alter mit 12 die Pille angefangen, kamen halt so viele Punkte. Das ist mit Lipödem, mit Diäten, mit Wassereinlagerungen, mit PCOS. Und ich weiß nicht, wie alles miteinander zusammenspielt oder auch zusammengespielt hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Pille so verteufelt wurde eine Zeit lang. Weil auch viele mental halt einfach wirklich gestruggelt haben. Mhm. Und es vielen einfach echt... Wie gesagt, ich hatte den Vergleich Pille und zum Beispiel, ich hatte den Nuvaring auch. Und ich musste den Nuvaring irgendwann aufhören, weil ich einfach krass depressiv geworden bin. Ich habe richtig gemerkt, wie ich wirklich immer mehr... Aber wie gesagt, das eine funktioniert für den einen, für die eine und das andere für die andere. Weißt du, ich meine, das ist... Vielleicht funktioniert es einfach nicht für mich oder vielleicht funktioniert es auch nicht für andere. Mir persönlich geht's besser, seitdem ich sie nicht mehr nehme, aber ich bin halt einfach auch erwachsener geworden und kümmere mich nochmal mehr um mich selber sozusagen in Form von vielleicht auch Supplements und anderen Dingen, die mir halt mental auch gut tun. Und dann bestrafe ich mich auch wieder und knüppel mir meinen ganzen Tag mit Arbeit voll, aber hey, Balance! Das war jetzt, ist nicht gerade die beste Balance, wissen wir alle, aber man muss das jetzt mit so einem kleinen Augenzwinkern betrachten, denn ich glaube, und ich glaube, ich spreche da auch für Jules, wir beide wissen eigentlich, was uns gut tun würde und dennoch sitzen wir da und...
Mir fehlt so dieser Fahrplan.
So. Ja, aber dennoch knüppeln wir uns halt einfach auch mit den ganzen Tag voll mit Terminen und sind dann einfach viel zu viel am Telefon und machen noch dies und das und jenes. Und ein Fahrplan wäre vielleicht doch ganz gut, aber vielleicht hat da Hanna ja auch noch so einen kleinen Ratschlag für uns.
Was den Fahrplan angeht, habe ich auf jeden Fall einen Ratschlag und zwar, dass der halt super individuell ist. Also es wäre so schön, ich weiß, dass alle auch in Social Media gerne versprechen, ja pass auf, mach nur das und dann ist alles geil. Mhm. Also zum Beispiel, ihr kennt ja sicherlich auch die Glucose Goddess, die macht tolle Sachen, keine Frage.
Die wurde auch von meiner Gynäkologin empfohlen letztens.
Ja, das ist super, aber es wird dann so dargestellt wie, mach das und dann ist alles geil. Und es ist nun mal einfach ein sehr vielschichtiges System. Mhm. Verena, du hast gerade sehr viel auch von Zusammenhängen bei dir gesprochen. Ja. Natürlich würde es sicherlich helfen, die Glucose-Goddess-Tricks anzuwenden, aber es gibt ja noch andere Zusammenhänge und das finde ich immer so schade mit diesen Trends im Gesundheitsbereich. Mhm. Dann eine Zeit lang war Berberin das Ozempic der Natur und so ein Quark, ja? Also ja, man kann verschiedene Sachen machen, aber es ist halt immer wirklich nur so einseitig beleuchtet. Und
ja,
der Fahrplan bedeutet, sorry, dass ich das so sagen muss, dass man mit entweder, man macht das wie ich, man zieht sich wirklich nächtelang, monatelang, jahrelang Sachen rein, man macht Ausbildung, Fortbildung, was auch immer, macht das dann einfach selbst mit sich. Oder aber man arbeitet wirklich mit jemandem zusammen, der Ahnung hat oder die Ahnung hat und kriegt dann von dieser Person mal so einen ganzheitlichen Überblick. Denn das, was unsere Allgemeinmediziner nicht mehr schaffen zeitlich, ist einfach zu sagen, gut, ich ziehe mal hier alle Fäden zusammen. Ich schicke dich zu den Fachärzten und Ärztinnen, aber ich systematisiere das und sage, was ist jetzt wichtig. Und da spielen ja auch so Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, also ich habe auch Kundinnen, die zum Beispiel Probleme in der Vergangenheit mit Essstörungen hatten. Denen jetzt zu sagen, du musst das und das essen oder du darfst das und das nicht essen, sorry, das ist aber nicht besonders hilfreich einfach. Ne? Also man muss halt wirklich genau individuell schauen. Und ich weiß, das ist eine unangenehme Antwort. Ich sage auch gleich ein paar Basics, die jeder machen kann und jede machen kann, wo man sagen kann, okay, das ist, das gilt sowieso für jeden Menschen. Aber ich glaube, da gehört eben auch die Verantwortung dazu, zu überlegen, was ist denn eigentlich bei mir die Ursache? Und dann ermuntere ich immer alle, so ein bisschen diese Haltung eines kleinen Kindes einzunehmen, das nämlich den ganzen Tag fragt, ja, und warum ist das so? Und warum ist das so? Und nicht aufhören bei, ah, Insulinresistenz, Label, tschüss, ich bin fertig, Metformin ist mein Leben, tschüss. So, ne? Sondern überlegen, warum? Wo kommt das denn her? Kann ich vielleicht was dran machen? Gibt es da eine Möglichkeit? Und was sind die Ursachen? Es ist nie so, dass wenn wir eine körperliche Beschwerde haben, dass es nur bei der Beschwerde ist, weil der Körper gesagt hat, da hatte ich jetzt mal Bock drauf, sondern es gibt immer kausale Faktoren, die in der Summe dazu führen. Und Verena, du hast gerade auch ein Thema angesprochen, dieses extreme Arbeiten, extrem viel Arbeiten, das hängt natürlich auch an der Branche, je nachdem, was man macht, an dem eigenen Beruf. Es hängt aber auch, und ich zähle mich auch dazu, an dem Mindset. Wenn du mich lassen würdest, würde ich 24/7 arbeiten. Ich habe auch richtig Bock drauf, ich gehe total drin auf, aber es hat ehrlicherweise ja auch eine Wurzel. Ich kann jetzt mal bei mir davon sprechen. Das liegt daran, dass ich kein intrinsisch besonders großes Selbstwertgefühl habe und ich sehr viel über Leistung mir da irgendwie reinhole. Das heißt nicht, dass es bei jedem so sein muss. Ich will nur sagen, man darf auch mal dahinter schauen und seine eigenen Muster mal ein bisschen so hinterfragen und überlegen, warum mache ich das denn eigentlich? Also immer dieses Warum, warum und gar nicht so wertend und böse, so im Sinne von, oh, ich bin so doof, warum habe ich das denn jetzt schon wieder gemacht, sondern ach, interessant, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und dann ist man auch viel eher mit diesem Mindset bereit, so ein paar Shifts in seinem Leben einzurichten und dann auf die lange Sicht sich zu helfen und dann vielleicht zu einem gesünderen Zustand zu gelangen.
Absolut. Also absolut. Ich glaube, da spreche ich auch für uns. Für uns hat natürlich, ich meine, das meiste, wenn ich das so bei mir zum Beispiel betrachten würde, ist Druck und Stress, der vielleicht Auslöser für vieles ist. Und dann natürlich gerade in unserem Job, ich meine, wir stehen in Social Media, wir sind sehr präsent in unserem Leben und natürlich geht es da auch immer um eine Form von Anerkennung und Aufmerksamkeit. Das braucht man, glaube ich, auch gar nicht irgendwie totschweigen oder wegschieben. Ja, das ist so, aber es ist halt einfach auch wieder, wenn du dann am Ende des Tages rausgehst und du bekommst ganz tolle Nachrichten von unseren super lieben Zuhörerinnen und Followerinnen auf Instagram, die einfach schreiben, boah, danke, ich trage das erste Mal in meinem Leben ein Bikini oder ich traue mich, diesen Rock zu tragen oder ich bin heute rausgegangen, habe das und das gemacht. Da kann so viel Scheißnachrichten können da kommen. Und dann bekommst du diese eine Nachricht, die dich einfach so unglaublich glücklich macht. Und ich glaube, Hannah, bei dir ist es genau das Gleiche. Wenn du am Ende des Tages eine Nachricht bekommst von einer Kundin, die dir einfach sagt, oh Hannah, ich danke dir so sehr, mir geht es endlich wieder gut, dann weißt du, dafür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich und mache mir diesen Druck und diese Fortbildungen, wie du sie machst. Oder Jules und ich, wir sitzen dann brainstorming und geben uns diese ganzen Bashing, der teilweise da kommt, weil du am Ende des Tages weißt, du hilfst anderen Menschen damit. Und das ist, ich meine, was wir mit Respect My Size auch geschaffen haben, das war,
das war echt
so viel Druck, den wir uns selber gemacht haben, aber es hat so viel Spaß gemacht. Aber irgendwann waren wir halt auch so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt
ein paar Monate, jeden Tag von morgens bis nachts, wir haben so durchgehauen, boah, das war richtig krass.
Ja, aber wie viele Menschen haben wir damit geholfen, Jules?
Ja, hoffentlich, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass wir, also ich meine, von den Nachrichten, die wir bekommen haben, da haben wir schon sehr viele Leuten Mut gemacht. Ich meine, klar, jetzt geht sich wieder ein anderes Thema, aber jetzt dreht sich ja eh wieder alles zurück. Fashion, müssen wir noch eine andere Podcast-Folge mal drüber sprechen. Aber Ja, am Ende des Tages macht man sich zwar selber einen Druck und müsste sich auch selber mal rausnehmen und sagen, so, okay, Leute, ich bin jetzt mal eine Woche offline, ich kümmere mich jetzt mal wieder um mich selbst. Das muss man halt können.
Oder jeden Tag halt, ne, dass man so da gute Grenzen für sich zieht. Ja,
ja, das mache ich zum Beispiel abends. Also abends ab 18 Uhr ist bei mir eigentlich so, da ja, also ab 17, 18 Uhr arbeite ich nicht mehr und dann sitze ich vorm Fernseher und koche was mit meinem Mann oder wir sitzen halt da und schauen Fernseher oder machen irgendwas anderes. Und das ist dann so meine Holy-Zeit.
Schön.
Wo ich dann sage, so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mach dann noch meinen Instagram-Post und beantworte ein paar Fragen, aber dann ist vorbei.
Ich glaube, das Thema Stress, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch zweischneidig. Es gibt ja Distress und Eustress, also wenn man das so technisch bezeichnen möchte. Also ihr habt eine Mission, ihr wollt was erreichen. Ich würde von mir behaupten, ich habe auch eine Mission.
Und definitiv sogar.
Diese Mission beflügelt einen dann total. Mhm. Das heißt, es ist nicht immer nur negativ. Und natürlich geht man dafür auch mal über Grenzen, aber dann eben zeitweise. Und die Balance herzustellen, ist ja auch wichtig, ne? Dass man dann, so wie du es gerade sagst, 18 Uhr ist Feierabend oder ich gönne mir mal eine Woche Auszeit oder wie auch immer. Aber auch nicht zu verteufeln, dass du das, was du ja auch wirklich mit Leidenschaft und Passion machst, auch wirklich machst dann. Und das leider, wenn man sich eine, ich sag mal, etwas komplizierte Mission auf die Fahnen geschrieben hat, ist das ja jetzt nicht so besonders einfach. Also wenn ihr jetzt eigentlich nur vorgehabt hättet, zu zeigen, wie schön man Matcha Latte irgendwie herstellen kann, dann würde ich sagen, wäre euer Leben deutlich entspannter, aber es ist halt auch nicht so eine geile Mission, muss man sagen.
Obwohl Matcha Latte köstlich ist, werde ich mir direkt nach unserem Podcast einmachen. Ich liebe Matcha Latte.
Aber
vertrage
ja.
Ich übrigens, Fun Fact, vertrage, hab die vom Arzt bekommen, ich vertrage keinen Kaffee und seitdem habe ich keinen Kaffee mehr getrunken, mir geht's besser.
Ja, oh, Kaffee ist auch ein großer, großer Punkt in Sachen Hormongesundheit. Also das ist echt, ja.
Ich war bei meiner Gyn und die hat bei mir anhand eines Bluttests, ich meine, das ist auch wieder so ein, das ist ja sehr umstritten, auch mit diesen drei, ich glaube, da gibt es ja so drei verschiedene Allergiefaktoren. Was ist so Unverträglichkeit, was ist eine Allergie? Die einen sagen, ist ein kompletter Quatsch, kannst du nicht nachweisen. Dann auch, wenn man sagt, man meidet ein Lebensmittel dann über so und so lange, dann kann quasi diese Unverträglichkeit wieder weggehen. Aber bei Kaffee habe ich es ganz extrem gemerkt, wenn ich Kaffee getrunken habe. Kommt drauf an, wie der geröstet war, habe ich echt Magenschmerzen bekommen. Mir war halt dann einfach flau im Magen. Und seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke und auf Matcha umgestiegen bin, geht es mir besser.
Das ist doch super. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, solche Experimente sind manchmal viel mehr wert als irgendwie 39 Tests. Denn, vergessen wir nicht, diese Tests machen ja auch Stress. Also Jules, du hast ja vorhin auch so ein bisschen angesprochen, Situation beim Arzt, bei der Ärztin. Mhm. Man ist aufgeregt, man ist irgendwie auch in so einem Machtgefälle. Mhm. Nicht böse gemeint, aber es ist nun mal ein Machtgefälle, weil die Person, von der du was wissen willst, die hat wenig Zeit und die sagt, die gibt den Ton an. Ne? Mhm. Und diese ganzen Testungen, also ich habe für sehr, sehr viel Geld. Bei mir alles getestet, was nur zu testen war. Das hat meine Kasse natürlich nicht bezahlt. Aber mir war das wichtig, weil ich es nicht verstanden habe. Ich wollte es wissen. Ich war da richtig all in. Diese Tests machen aber auch extra Stress, weil du dann denkst, okay, und jetzt ist hier noch was. Und jetzt ist hier noch was. Und jetzt ist hier noch was. Und oh Gott, was darf ich jetzt noch? Und ich finde die Herangehensweise, Verena, die du gerade beschrieben hast, ich habe Kaffee mal weggelassen, geguckt, was passiert. Also klar, du hast den Impuls jetzt von der Ärztin bekommen, das verstehe ich schon, aber durchaus, es gibt so bestimmte Lebensmittelgruppen oder Lebensmittel, wo man mal gucken kann, brauche ich das wirklich so ganz, ganz dringend oder kann ich mal testen für 2-3 Wochen, wie es ist ohne und dann gucke ich mal, was ist und dann kann ich es ja auch wieder zu mir nehmen. Es ist ja nicht immer so dieses Schwarz und Weiß und bei Kaffee gibt es neben Allergie und Unverträglichkeit und so auch noch eine ganz andere Komponente. Kaffee ist ein krasses Diuretikum, das merkt man daran, also Diuretikum heißt, es scheidet Wasser aus. Das merkt man daran, dass viele sehr gut auf Toilette gehen können nach Kaffee trinken. Was es aber auch macht, ist, es scheidet halt Mineralien aus. Und zwar also sehr viele. Und die braucht man natürlich. Und da ist es dann wieder so eine Balance, ja. Und dann hat man natürlich noch Koffein und Cortisol. Cortisol spielt übrigens bei PCOS auch eine riesengroße Rolle, wenn dein Cortisolprofil gestört ist. Hängt das auch sehr stark mit deiner Blutzuckerregulierung zusammen, dann auch wieder mit der Insulinresistenz und damit auch wieder mit PCOS und auch mit Mehrgewicht. Das heißt, wenn man ein Cortisol-Thema hat, das kann man auch relativ leicht herausfinden, gibt es einen ganz einfachen Test. Wenn ihr morgens aufwacht und innerhalb der ersten Stunde Hunger habt, dann ist einigermaßen, also das ist jetzt ein sehr vager Test, dann ist alles okay mit dem Cortisol, sage ich mal. Andersrum funktioniert der Test noch besser. Wenn ihr keinen Hunger habt, ist sehr sicher was nicht in Ordnung mit eurer Cortisolkurve. Und die sollte idealerweise morgens, sollte Cortisol sehr hoch sein und dann flacht das so über den Tag ab und am Abend sollte es möglichst gering sein. Bei den meisten Menschen, die irgendwie auch sehr viel unter Stress leiden, ist das eher so eine Zickzackkurve mit der Tendenz hin, dass es abends hochgeht und dann liegt man irgendwie so total wired im Bett und ist noch irgendwie so angespannt und es hat nicht unbedingt was mit Kaffee trinken zu tun gehabt, den man kurz vorher getrunken hat. Also ich will nur sagen, Kaffee hat neben Unverträglichkeit auch noch einen sehr, sehr großen Faktor für hormonelle Gesundheit.
Das ist so spannend. Also Hanna, ich glaube, ich werde mir selber bei dir auch nochmal einen Termin buchen. Nee, wirklich mal angehen.
Ich verstehe, also
Juice hatte ja schon mir auch erzählt und ich finde das ganz, ganz spannend, was du machst und ich hoffe, dass wir auch viele ZuhörerInnen hier heute haben, die dann sagen, boah, vielleicht gehe ich das mal an und dann wird vielleicht ein Postfach platzen, Hanna. Aber sag mal, würdest du, ich meine, wir könnten ja eigentlich noch ewig weiterreden, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Aber es gibt noch eine Sache, die mich oder die wirklich interessant wäre jetzt für die Allgemeinheit. Gibt es denn wirklich Supplements, wo du wirklich sagst, Leute, das ist echt gut, unabhängig von dem, was ihr habt für Frauen einfach oder für den Female Body sozusagen?
Es gibt eine lange und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort ist nein. Es gibt nicht abstrakt Supplements, die jede Frau nehmen sollte. Das ist totaler Quatsch, wie ich finde. Ich kann sagen, es gibt klassische Mängel, die typischerweise bei Frauen vorkommen. Und da kann man auch mit Supplements arbeiten. Es gibt aber auch zum Beispiel Mängel, da darf man nicht mit Supplements arbeiten. Bestes Beispiel aus meiner Sicht ist Eisen. Die meisten Frauen haben einen niedrigen Ferritinspiegel. Ferritin ist das Speichereisen sozusagen, also das, was im Körper gespeichert wird. Das hängt auch ganz oft zusammen mit Zyklusproblemen, Haarausfall, Schilddrüsengesundheit und so weiter. Jetzt kommt man auf die Idee zu sagen, ach so, ich habe einen Eisenmangel, jetzt nehme ich mal Eisenpräparate. Von mir aus auch gerne kombiniert mit Vitamin C, damit es besser bioverfügbar ist, tralalala, alles gerne. Problem ist aber, der Körper senkt den Eisenspeicher nicht aus Spaß, sondern ganz oft spielen Parasiten eine Rolle. Parasiten werden gefüttert von Eisen und je mehr Eisen man zu sich nimmt, desto eher füttert man die Parasiten eventuell. Das heißt, das ist genau das, was ich meine mit, schau genau hin, bevor du einfach irgendein Supplement nimmst. Denn klar kannst du jetzt ein Eisensupplement nehmen. Ich würde auch garantieren, dass wenn du das ganz lange nimmst, sich daran nicht so viel ändert, wenn du Parasiten hast, denn du fütterst nicht deinen Eisenspeicher, sondern du fütterst die Parasiten. Und da sind wir wieder bei Darmgesundheit und so weiter, das ist ja klar. Ich bin der Meinung, dass Supplements sind super cool. Ich nehme auch relativ viele, aber total abgestimmt auf mich. Das ist super wichtig, dass man aufpasst, was man da eigentlich genau macht. Ich hatte vorhin von Fluorid und Jod gesprochen. Dann kann man auch von Zink und Kupfer sprechen. Zink und Kupfer sind auch Gegenspieler. Kupfer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt dieses Stichwort auch in Social Media, Copper Toxicity. Kupfer ist in sehr hoher Form auch relativ schädlich für unser Hormonsystem. Und darunter leiden wir sehr stark, weil wir sehr viele Dinge mit Kupfer zu uns nehmen oder wir sehr stark damit ausgesetzt sind. Zum Beispiel die Pille fördert auch einen sehr krassen Überschuss an Kupfer. Dann brauchen wir aber ganz viel Zink. Zink ist super wichtig für unser Immunsystem. Aber du kannst jetzt auch nicht einfach wie so eine Gießkanne einfach drüber gießen und sagen, ach, jetzt nehme ich mal das und das und das. Es gibt aber so ein paar Grundsachen. Also ich würde jetzt von Supplements weggehen. Ich würde hingehen zu dem Thema, wir haben jetzt zum Beispiel Insulinresistenz angesprochen. Da kann man in seinem Lifestyle relativ viel verändern. Du kannst morgens auf nüchternen Magen Apfelessig nehmen. Einfach einen Esslöffel Apfelessig und danach die Zähne bitte spülen, weil, also auch gerne das Wasser runterschlucken. Man kann aber auch einfach nur die Zähne spülen, denn der Apfelessig greift den Zahnschmelz an, wenn man das immer wieder macht, weil es sehr sauer ist. Das kann man machen, um über den Tag verteilt den Blutzuckerspiegel ein bisschen stabiler zu halten. Man kann auch sagen, nach einer Mahlzeit gehe ich mal eine Runde um den Block, wenn ich denn die Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, kann ich auch zum Beispiel so warten, wie heißt das, Calf Raises. Also ich stelle mich auf den Boden und hebe immer nur meine Ferse an. Interessanterweise ist nämlich der Wadenmuskel derjenige, der am meisten Glukose verbraucht. Hätte man nicht gedacht, man hätte jetzt eher Oberschenkel oder Po gedacht, aber der Wadenmuskel ist da sehr, sehr aktiv drin. Das heißt, wenn man das irgendwie 5 Minuten nach dem Essen macht, hilft man auch, dass man vielleicht ein bisschen abfedert. Oder zum Beispiel, ich habe Bock auf was Süßes, das esse ich jetzt vielleicht nicht isoliert irgendwann am Nachmittag, sondern vielleicht als Nachtisch nach meinem Mittagessen oder so. Viel besser für den Blutzucker. Man kann das wirklich so, oder man überlegt, in welcher Reihenfolge esse ich meine Ernährung. Das sind übrigens alles Glucose-Goddess-Hacks. Mhm. Ne? In welcher Reihenfolge esse ich mein Essen? Man könnte anfangen, indem ich erstmal das Gemüse esse, also Ballaststoffe.
Das habe ich auch in der Klinik so gelernt.
Und dann die Kohlenhydrate, genau. Also das kann man ja machen. Das ist ja jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, ich darf jetzt gar keine Kohlenhydrate mehr essen, sondern sei doch einfach schlau und switche so ein bisschen. Dann
witzig, ja. Von Metabolic Balance, da sagen sie nämlich, du sollst, hatte ich früher ganz lange gemacht, da musst du nämlich erst mit Eiweiß anfangen, was du isst.
Ja, das sind, zum Beispiel. Ja, das sind, also der Witz ist, was die Ballaststoffe machen, du solltest idealerweise auch gut kauen. Die Ballaststoffe machen wie so eine Art Schutzschicht um deinen Magen, deinen Darm und so weiter. Also erstmal der Magen, da kommt es natürlich zuerst an. Und das bedeutet, um da durchzukommen, also um irgendwie in den Blutstrom zu kommen, brauchen Glukosemoleküle länger. Das macht Protein nicht in der gleichen Weise. Das bildet nicht so eine Art Code irgendwie innen drin. Und deswegen sind Ballaststoffe dann in dem Fall tatsächlich sinnvoller. Aber ich will auch sagen, selbst wenn du Protein vorher isst, ist es auch noch schlauer, als zu sagen, okay, ich fange jetzt direkt mit den Kohlenhydraten an. Und auch da, wenn man gerade Turbo-Bock auf Kohlenhydrate hat und die als erstes essen will, bitte, bitte, dann mach's auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich so kasteien sollte. Mhm. Und also es ist sehr interessant, wenn Freunde zu mir nach Hause kommen, Freunde und Freundinnen, dann fragen die mal so, ja, okay, und wie machst du das jetzt? Und was isst du? Und dies und das und jenes. Und ich denke mir so, das ist mein Weg. Das ist ganz bestimmt nicht dein Weg. Ich kenne dich. Das ist für dich Katastrophe. ich mache das so. Und jeder darf da so seinen eigenen Weg finden und muss jetzt nicht irgendwie alles machen. Aber um nochmal zurück auf die Tipps zu kommen, also zum Beispiel ist auch super wichtig, was super viele verkennen, zirkadianen Rhythmus nutzen. Das heißt, morgens nach dem Aufwachen kann man mal versuchen, für 10 Minuten in die Sonne zu gucken. Ideal wäre es sogar noch, wenn man auch rausgehen würde für 10 Minuten und wirklich Sonnenlicht ohne Sonnenbrille in die Augen bekommen. Und abends darauf achten, dass man nicht sich Blaulicht so krass aussetzt, auch vielleicht die Screens sein lässt oder aber sich, weiß ich nicht, ein Programm holt, was das Ganze rötlicher gestaltet oder Blue-Blocking-Glasses tragen. Tagsüber bitte keine Sonnenbrille, auch wenn es schick ist und so weiter. Aber wir sind tagsüber darauf aus, dass wir eben entsprechend Sonnenlicht brauchen. Denn wir haben auch so eine innere Uhr und die funktioniert nicht, wenn wir die ganze Zeit immer unterdrücken und im Dunkeln sitzen oder so. Beziehungsweise abends dann hochballern mit Screens und sagen so, und jetzt ist aber mal Me-Time und jetzt muss ich mir das aber mal alles reinziehen und so. Ich weiß, dass das, also ich mache mich davon nicht frei. Es ist erstmal kompliziert, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, kriegt man das auch hin, dass man das so timen kann, dass man trotzdem noch seine Me-Time hat. Und die muss ja nicht immer daraus bestehen, dass man irgendwie Screens vor der Nase hat, auch wenn es verlockend ist. Ich weiß das auch. dann das Thema Schlaf. Ich weiß, dass super viele sagen, ja, ich schlafe halt, ist fertig so, ne? Richtige Schlafhygiene macht so viel auch mit dem Thema Insulinresistenz, Cortisolkurve, PCOS, Hormonengleichgewicht und so. Also wenn man jetzt nicht Lust hat, zum Beispiel auch super viel Geld auszugeben, gibt es halt so viele Sachen, die for free sind. Oder aber ein Stressmanagement, das einem auch Spaß macht. Also wir alle kennen Meditieren, aber für viele ist Meditieren halt einfach nichts. Also zum Beispiel, wenn man auch neurodivergent ist oder so, ist Meditieren erstmal eine krasse Herausforderung. Mhm. Da sagt man nicht so, ja easy, mache ich, ist alles super cool oder so. Sondern da muss man sich erstmal herantasten und dann ist vielleicht ein anderes Thema viel besser. Vielleicht ist für dich Yoga Nidra was. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das ist quasi, da bewegt man sich nicht, da liegt man nur und macht eine Art Körperreise. Gibt es auch kostenlos im Internet. Und also da gibt es so vieles mit seinem Tierkuscheln, Musik hören, ein Buch lesen. Also es gibt einfach so viele Beispiele für ein eigenes Stressmanagement, das einem selbst Spaß macht. Und es kann auch übrigens sein, Brainstorm für das nächste Projekt im Bereich, in dem ihr tätig seid. Ne? Weil ihr sagt, geil, das bringt mich runter, das macht mir Spaß. Oder man bastelt was oder whatever. Also jeder hat was anderes. Und das ist, glaube ich, wichtiger, dass man, und das ist nämlich der Punkt, konsistent dabei bleibt. Denn unser Körper ist nun mal ein rhythmusgesteuertes Ding. Ob jetzt im 28-Tage-Zyklus oder im Tagesrhythmus. Wenn wir Sachen immer nur einmal oder phasenweise oder mal 2 Wochen so machen, dann bringt das nicht so viel. Und deswegen bin ich immer sehr darauf aus, dass ich auch meinen Kundinnen erkläre, es ist nicht so wichtig, dass du jetzt alle möglichen Supplements, alle möglichen Umstellungen in deinem Leben machst, sondern schau, was du tust. Übrigens, eine Sache ist auch noch super wichtig, Sport. Viele sagen, oh ja, okay, Sport, jetzt gebe ich Gas, ich mache High Intensity oder so. Ist bei dem Thema Insulinresistenz, Cortisolproblematik und so total schwierig, weil man sich natürlich physischen Stress noch reinholt. Also das kennen wir ja alle, wenn wir High Intensity machen, sind wir auch irgendwie so richtig aufgeputscht und so. Und die Frage ist, ob das so schlau ist, weil wir damit unser Cortisolmuster dann doch wieder mehr stören und eher lieber konsistent einen moderateren Sport machen, der einem liegt und auch Spaß macht, als jetzt hier irgendwie und jetzt baller ich mal richtig durch unterwegs ist.
Spannend. Voll. Ich habe letztens nämlich auch gehört, eine Salzlampe ins Schlafzimmer stellen abends und Fernseh ausmachen, dann eine halbe Stunde Salzlampe anhaben oder auch das Handy wegtun, weil die Salzlampe wohl diese elektroionisch oder elektrogeladenen Partikel in der Luft rausfiltert und das soll für einen besseren Schlaf helfen. Hast du davon auch schon gehört, Hannah?
Also ja, das ist auch richtig, tatsächlich. Ich würde noch einen drauflegen. Also das kann man auf jeden Fall machen, ist eine super Sache. Ja. Wenn man das jetzt ästhetisch nicht so schön findet, dann muss ich sagen, muss man sich auch keine Salzlampe kaufen. Also es gibt zum
es Beispiel ist jetzt nicht schön, ne? Ja, aber, genau. Also ich finde es nicht schön, aber...
Das mit dem Salz hat auch noch einen anderen Effekt. Natürlich, indem du es einatmest, ist es auch nochmal besser für deine Atemqualität. Die Raumqualität ist auch nochmal besser, also die Luft im Raum. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und das Licht ist auch eine ganz große, spielt eine Rolle, große Rolle. Denn das sieht ja aus wie beim Sonnenuntergang. Und das ist natürlich das, was unser Körper abends haben möchte. Runterfahren, rotes Licht. Ich habe einen absoluten, das ist leider jetzt eben nicht so günstig wie eine Salzlampe, Infrarottherapie ist der Wahnsinn. Also das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Es gibt halt so Infrarotlampen, die aber eine bestimmte Wellenlänge haben. Nicht dieses klassische, was man irgendwie bei den klassischen Online-Händlern kaufen kann, sondern wirklich eine mit einer ganz konkreten Wellenlänge. Und das hilft so extrem, die Mitochondrien anzuregen, was auch gerade bei, ich sag mal, Stoffwechselthemen ganz, ganz wichtig ist. Es hilft bei Schilddrüsenerkrankungen. Es hilft auch übrigens, die Laune anzuheben. Also es hat auch ganz viel psychologische Effekte. Wenn man irgendwie mal einfach gestresst ist oder vielleicht so ein bisschen traurig verstimmt oder so, hilft das auch extrem. Und das zu machen, ist sozusagen noch ein Add-on zu der Salzlampe.
So eine Infrarotlampe ist so eine Rotlichtlampe, oder?
Nee, nämlich nicht.
So was Ähnliches?
Ja, das, die hat eine Wellenlänge von, also es gibt zwei. Es gibt zwei Wellenlängen, die diese Lampen haben. Die sehen auch überhaupt nicht schön aus. Das sind so wie so Panels und die haben ganz viele kleine LED-Lichter. Und die Wellenlängen sind, ich glaube, zwischen 630 und 850 Newtonmeter. Das ist nicht das, was man klassisch kennt, wie Erkältung, diese rote, runde Geschichte oder so sich ins Gesicht halten. Ich meine, für diesen Farbeffekt kann man das auf jeden Fall machen, indem man sagt, okay, es ist rot und da gibt es ja auch so Sunset-Lichter und so weiter, gibt es ja alles. Aber wenn man wirklich diesen richtig echten biochemischen Benefit haben will, dann braucht man tatsächlich so eine besondere Lampe und die sind, gebe ich zu, wirklich teuer. Also das machen auch OlympiasportlerInnen. Das, ja, also das ist ein Investment, das kann man sich vielleicht mal irgendwann zu, weiß ich nicht, Weihnachten, Geburtstag, whatever, zu wünschen. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Biohacking-Tool. Wie gesagt, muss man sich dann überlegen, ob man das will.
Genau, du hast ja gerade gesagt, so dieses Routinending und ne, du hast ja auch schon Menschen mit Neurodivergenz angesprochen. Hast du da noch einen Tipp? Weil ich habe immer das Gefühl, jede Routine, die ich so aufbaue, ist irgendwie so eine kleine Sandburg ganz nah am Wasser und dann mache ich das mal eine Woche und dann kommt das Wasser und dann ist wieder alles weg. Und dann ist vielleicht auch gerade wieder ein anderer Fokus im Leben und dann ja ist das Thema vielleicht mal für ein Jahr weg und dann kommt mir das nach einem Jahr wieder hoch. So läuft das bei mir ganz oft im Leben und ich finde es unfassbar anstrengend, aber so ist mein Gehirn gefühlt einfach. Ich kann da nichts machen. Das ist das, was ich beobachtet habe. Mir gefällt es nicht, aber ich kriege es auch nicht riesig verändert.
Also dazu muss ich erstmal sagen, ich finde es auch zu einem gewissen Maß okay, weil du bist vielleicht auch eher ein saisonaler Mensch, der sagt, ich interessiere mich streckenweise für bestimmte Dinge. Und das darf man dann auch so annehmen. Also ich finde es immer schade, dann zu sagen, okay, nein, aber man muss immer konsistent bei allem dabei bleiben. Mhm. Auch mal fernab von Neurodivergenz. Man kann ja auch dieses sogenannte Scanner- und Tauchermodell, wenn man ein Scanner ist, interessiert man sich sehr schnell für sehr viele Sachen, ist sehr begeistert, aber das ebbt dann auch eben wieder ab. Und es ist jetzt nicht per se etwas Verkehrtes. Wenn du aber sagst, es stresst dich und du hättest gerne mehr Routine, mehr Stetigkeit da drin, dann ist, glaube ich, der Schlüssel, gerade auch bei Neurodivergenz, das Thema, was bringt dir eigentlich krasse Freude? Denn bei Neurodivergenz geht es ja darum, Dopaminmangel irgendwie auszugleichen. Mhm. Und man neigt dazu, das dann mit bestimmten Dingen sehr exzessiv zu füllen. Essen, Social Media, Sport, Sex. Es gibt alles Mögliche, was die Leute
kaufen,
machen.
Kaufen,
genau. Also es gibt alles. Ne? Mhm. Und die Frage ist, was excited dich genug, um das in dein Leben einzubauen? Und da kann man natürlich dann erstmal ein bisschen in Ruhe brainstormen. Und das darf sich auch ändern. Also nur weil du jetzt vielleicht 3 Wochen Bock auf Meditieren hattest und danach dann nicht mehr, heißt es nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du deine Meditationspraxis beendest, sondern es ist dann vielleicht auch was anderes, was du brauchst. Und man kann ja überlegen, ob man in so Zyklen denkt und sagt, okay, das ist jetzt für mich interessant und ich glaube, für dieses Frühjahr ist das mein Thema. Und dann ist das im Sommer aber nicht mehr dein Thema, weil jetzt ist auch irgendwie das Leben anders, weil im Sommer ist man die ganze Zeit draußen und was auch immer. Ich finde das immer schön, sich rhythmisch bestimmten Dingen zu widmen, wie zum Beispiel auch bestimmte körperliche Therapien macht man auch nur in bestimmten Jahreszeiten. Zum Beispiel Detox, also so krassen Detox im Sinne von Parasitenkur und so, macht man im Frühjahr und im Herbst. Das macht man nicht im Sommer, das macht man auch nicht im Winter. Also es gibt für alles immer irgendwie seine Zeit. Und mein Tipp wäre bei eben dem Thema Neurodivergenz, finde etwas, das dich genug excited, dass du sagst, habe ich Bock, das ziehe ich jeden Tag durch, weil das macht mir Spaß.
Das macht Sinn.
Ich finde es so mega. Aber ihr Lieben, wir sind jetzt schon echt, wir haben schon lange gequatscht und wir müssen jetzt ja noch bald aus dem Studio raus. Und ich glaube, wir haben, Hannah, ich muss dir echt sagen, diese Folge war der absolute Knaller. Du bist so unglaublich sympathisch. Ich finde es ganz, ganz toll, was du machst. Und ich werde definitiv nochmal auf dich zurückkommen, weil, wow, also ich muss echt sagen, also von uns beiden, großes, großes Danke, dass du auch heute hier zu uns gekommen bist. Und ich glaube, es konnten sich auch wirklich ganz viele Leute in diesem Gespräch irgendwie auch wiederfinden, oder? Jules, was sagst du?
Mega. Also ja, ich bin sowieso so dankbar über den Austausch mit Hannah, weil ich immer das Gefühl habe, dass du einfach wirklich verstehst, wie es mir geht. Und das habe ich einfach so viel zu selten gehabt. Und ja, also deswegen vielen Dank einfach, dass du deinen Weg da gefunden hast und dass du jetzt einfach so vielen Frauen hilfst. Und ich freue mich einfach auf unsere Zusammenarbeit und bin schon mega gespannt, was ich da für tolle Erkenntnisse noch haben werde.
Ansonsten schaut auch gerne aufs Profil von Hannah.
Unbedingt,
ne? Da ist auch noch mal ganz viel, weil eigentlich hätte ich ja noch eine Frage gehabt, aber eigentlich schaffen wir das auch alles.
So, mach doch kurz.
Ich wollte eigentlich tatsächlich noch mal gerne wissen, welche Blutwerte, was ist dann eigentlich so das Wichtigste, was man sich abnehmen sollte oder was man testen lassen sollte beim Arzt? So neben den klassischen Schilddrüsenwerten etc. pp.
Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du für Themen hast. Also wenn du jetzt wirklich bei dem Thema Insulinresistenz bist, dann gibt es da natürlich, also dann sollte man einen oralen Glukosetoleranztest machen. Das nennt sich OGTT. HOMA-IR ist wichtig. C-Peptid, Insulin im nüchternen Zustand, Glukose im nüchternen Zustand. Aber das macht man eh bei dem OGTT. Und HbA1c, und da gibt es nochmal eine modernere Variante davon. Also das ist zum Beispiel da wichtig. Schilddrüsenwerte hast du gerade selbst angesprochen, für jede Frau wichtig. Und damit meine ich nicht nur TSH, sondern auch freies also FT3, FT4 und die Antikörper, 3 Stück. Wenn man dann noch cool drauf sein will, macht man noch Jod im Spontanurin. Das ist auf jeden Fall auch gut. Und reverses T3, das ist auch wichtig. Also das machen die meisten nicht. Die nehmen TSH ab und dann maximal noch FT3, FT4 und das war es dann. Leberwerte sind super wichtig. Cholesterinwerte sind wichtig. Ich will das jetzt auch nicht so weit, also natürlich ist ein großes Blutbild immer ein Traum. Ich finde auch eine Mineralanalyse und Vitaminanalyse genial, zahlt aber keine Kasse. Also das wird dann auch sehr pricey und das muss dann auch nicht sein. Das wäre natürlich auch nochmal sehr hilfreich, denn bei all diesen Themen spielt auch die ausreichende Versorgung mit Mineralien und Vitaminen natürlich eine große Rolle. Die brauchen wir ja, um zu funktionieren. Das sind jetzt so die Werte, die ich sage, also natürlich auch Entzündungsmarker, auch super wichtig, CRP, das wissen aber auch die Ärzte und Ärztinnen, also das bekommt man auch. ich würde sagen, da braucht es dann auch, also wenn, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber also ich, wenn man zum Beispiel Endometriose hat, gibt's oder vermutet, gibt es ein ganz anderes Panel. Wenn ich die jetzt hier alle reinquatsche, dann sind wir noch in 3 Wochen hier dran. Also das sind so die Grundsachen, die ich jeder Frau raten würde. Und das Thema, das ist noch ganz wichtig. Viele Frauen wollen sehr gerne ihre Hormone testen. Das ist auch super legitim und super wichtig und relevant, aber Hormone, also ich meine jetzt damit Östrogene. Es gibt übrigens mehrere Östrogene, nicht nur eins, sondern es gibt vor allem 3 Hauptöstrogene. Progesteron, DEA, Testosteron und so weiter. Wenn man das alles testen möchte, kann man das machen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass Hormone wie so kleine Papierschiffchen auf dem Ozean sind. Die schwimmen an der Oberfläche. Wenn du jetzt weißt, was mit denen ist, ist das irgendwie nice to have, aber du kannst daran nichts machen. Du kannst natürlich Hormone substituieren, das ist aber nicht der Weg, um deinen Körper wieder von alleine auf Vordermann zu bringen. Das heißt, diese Hormontestung ist nur bei drohenden Erkrankungen, ich weiß nicht, zum Beispiel Cushing-Syndrom oder verschiedenen anderen Sachen angezeigt, aber ansonsten bringt dir das für die allgemeine gesundheitliche Situation relativ wenig. Und dann auch bitte im Speichel und noch besser im getrockneten Urin messen. Also da gibt es auch nochmal ganz viele Variationen. Also da, glaube ich, gibt es auch nicht die eine Antwort. Leider ist Gesundheit wirklich super, super individuell.
Und da auch den Zyklustag noch dessen, ne? Hast du gesagt?
Genau.
Weil das wird bei mir ja nicht gemacht.
Genau, also es ist super wichtig, wenn ihr Östrogene und Progesteron abnehmt, von mir ist auch im Blut, da muss der Zyklustag feststehen, weil es macht keinen Sinn, Progesteron an Zyklustag 5 abzunehmen. Es ist immer ungefähr eine Woche vor Einsetzen der Periode. Wenn du also jetzt einen 28-Tage-Zyklus haben solltest, dann bitte an Tag 21. Wenn du die Pille nimmst, würde ich sagen, schenkst dir einfach. Macht keinen Sinn, dann das zu nehmen, die Blutwerte zu nehmen. Also da auch wieder super individuell schauen und genau auf den Zyklustag achten, das ist auch wichtig.
Weil bei mir wurde es einfach nicht gemacht. So. Ja, aber du hast ja meine Werte gesehen, wurde nicht dazu geschrieben, wurde auch nicht nachgefragt. Vielen Dank für gar nichts.
Ja, das ist dann tatsächlich für die Tonne.
Ja. Bei mir wurde es gemacht und ich muss ab Zyklustag 16 Progesteron nochmal dazu nehmen, weil Frauen ab 35, glaube ich, eher eine geringere Progesteronbildung haben.
Und das ist auch wieder, also ich kann gerne einhaken, eher ein Jein sagen. Progesteron einzunehmen kann eine Lösung sein, wenn man zum Beispiel schwanger werden möchte oder auch bleiben möchte, denn Progesteron ist wichtig, um eine Schwangerschaft zu erhalten. Also sind wir im Thema Kinderwunsch, ganz anderes Thema. Sind wir bei dem Thema, ich möchte meinen Zyklus natürlich wieder auf Vordermann bringen, ist doch eine logische Frage. Ich schütte einfach oben rein, was fehlt. Wie soll denn der Körper selber auf die Idee kommen, das wieder selbst zu machen? Und ja, ich weiß, dass die Progesteronkonzentration mit dem Alter sinkt. Aber wenn du regelmäßig ovulierst, also jeden Monat einen Eisprung hast, ich bin übrigens auch 37 und ich habe jeden Monat Eisprünge, dann reicht dein Progesteron. Und dann kannst du natürlich noch was machen, um das zu unterstützen. Aber da jetzt einfach zu sagen, ach, ich nehme dann einfach Progesteron, selbst wenn es bioidentisch ist. Ich vermute mal, du nimmst Utrogest, oder?
Nee.
Aber du nimmst
Famelita.
Famelita. Ist das eine Kapsel?
So eine Tablette.
Genau, das ist natürlich auch kein bioidentisches Progesteron, sondern Progestin.
Ja.
Und dann ist das auch wieder ein synthetisches Hormon. Das ist ähnlich wie bei der Pille. Müsste man sich mit einer Salbe auf den Körper auftragen, zum Beispiel. Ne?
Das hat mir meine andere Ärztin empfohlen. Da sagte aber meine Gynäkologin, das ist ein Quatsch. Und die andere Ärztin, die es Vitamin-Ding gemacht habe, diesen Vitamintest, die hatte mir die Salbe empfohlen.
Ja, also ich sag mal so, zu sagen, das ist Quatsch, ist auch wiederum Quatsch. Es sind 2 verschiedene Wirkweisen. Das eine ist ein nicht bioidentisches, synthetisches Hormon, das der Körper nicht an die Rezeptoren so andocken kann, wie eben das normale. Das bioidentische Progesteron ist eher dazu geeignet, aber es hat auch krasse Nachteile. Du kannst es nicht gut dosieren, du kannst in die Überdosierung kommen und du kannst übrigens mit zu viel Progesteron auch nochmal ganz viel mehr Gewicht riskieren. Also mit anderen Worten, es ist eine sehr krasse Feintuning-Sache und ich bin außer es gibt, wie gesagt, den akuten Kinderwunsch, der auch wirklich schnell umgesetzt werden soll, dann kann das ein gutes Mittel sein. Aber ich würde keiner Frau empfehlen, bioidentische oder auch künstliche Hormone zu nehmen, um zu sagen, gut, und damit habe ich jetzt meinen Zyklus auf Vordermann gebracht oder so.
Okay. Das interesting.
Jetzt. Sehr spannend, ne?
Mega. Sehr spannend. So, meine Lieben, jetzt sind wir bei fast.
Ja,
ich möchte mich auch gerne kurz bedanken. Also das, was ihr gerade mir als Feedback gegeben habt, hat mir diesen Gänsehautmoment gebracht. Ihr habt ja gerade selber auch davon gesprochen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wenn ich irgendwie mein Wissen teilen kann und anderen Frauen damit helfen kann.
Voll. Du machst das.
Hast du auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt schon mit ganz, ganz viel.
Sehr schön.
Super. Dann vielen lieben Dank. Danke, Hanna, dass du da warst. Danke auch dir, liebe Jules. Und dass du es auch alles vermittelt hast und so.
Klar.
Und ja, also wirklich, danke für diese wunderbare, tolle Folge. Ich finde die sehr wertvoll.
Schreibt uns auch gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Und ja, meldet euch bei Hanna.
Absolut. Ist natürlich wie immer auch alles in den Shownotes. Und genau. Ja, schaut gerne auf dem Profil vorbei.
Heal your way.
Heal your way. Auf jeden Fall schon mal wieder eine Followerin mehr. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben.
Danke. Danke.
Macht's gut.
Ich euch auch, ihr Lieben.
Tschüss, ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.